Heute mal wieder in der Dream Team-Besetzung. Also, wer ist mein Co-Kommentator oder wer ist der zweite Kommentator, überhaupt der herausragende Kommentator beim Abwasser Talk? Meld dich mal.
Ey, ist das nicht Buschi? Wer kennt Buschi? Eine Frage nach draußen. Sascha, kennst du eigentlich
Buschi kenne ich, genau. Ist eher in meinem Alter. Aber ist der natürlich ein bisschen gegeben und der kann ja auch zu allen was sagen. Genau. Aber Daniel ist halt mit dabei.
Ja, richtig. Daniel ist mit dabei. Ist ja nämlich gerade so, sind wir jetzt hier Wollfuß und hier Buschi? Oder eher so Coach? Guckst du eigentlich immer noch Football, Sascha?
Ich gucke auch noch Football, aber wir dürfen wieder nicht zu viel ins Sport abschweifen. Aber es hat wieder begonnen, die Saison. Und da kann man sich ja zum Beispiel orientieren, welche Leute gut kommentieren und wie die auch zusammen irgendwie so funktionieren. Das finde ich immer ganz faszinierend. Und da ist ja immer der eine, ist ja der, der Ahnung hat wirklich von dem, was gesprochen wird. Der andere moderiert noch. Und der Buschi ist ja eher so ein Moderator. Und jetzt kannst du dir aussuchen, wer von uns Ahnung hat und wer von uns noch moderiert.
Warte mal, dann bleibe ich bei Buschi.
Okay.
Also die Fachfragen kommen dann von dir, ne? Von mir kommt das nebenbei, ne?
Genau.
Ja, Sascha, wir haben ja auch heute noch einen Gast mit dabei, aber bevor wir den Gast dazu holen, ja, was würdest du sagen, welche Wärmequellen und weitere Energiequellen kennst du aus dem Abwasserbereich?
Ja, weil das wahrscheinlich heute so ein sehr interessantes Thema bei uns wird. Energie und Wärme aus Abwasser wird ja immer so, wenn ich heutzutage so ein Haus baue, ein neues Haus und muss loslegen und dann muss ich ja überlegen, wie kriege ich da irgendwie meinen grünen Energiestempel raufgedrückt, also ganz einfach ausgedrückt. Und dann muss ich ja überlegen, wo ich dann da so gewisse Energieformen oder Einsparungen an CO2 machen kann. Und dann prüfe ich dann zum Beispiel, ob ich eine Wärmepumpe nehme oder ob ich anderweitige Energiequellen zur Verfügung habe. Und dann wird auch bei uns, bei den Berliner Wasserbetrieben, mittlerweile so ein Wärmeatlas so vorgegeben. Also dass es halt so Stellen gibt, wo Abwasser in so hoher Menge durchläuft und auch in so hoher Energie beinhaltet ist, also Wärme, das ist ja auch immer nicht ab, ist ja auch abhängig von den Einleiter, der da in der Nähe ist und wie das Kanalsystem da gerade so funktioniert, dass ich unten Abnehmer in der Nähe hätte, dass ich halt prüfen kann, ob ich sogar diese Wärme und Energie, das muss man, wird ja dann umgewandelt, aus dem Abwassersystem nutzen kann. So, das ist so vereinfacht gesagt. Und es ist halt wie andere Energiequellen halt immer zu prüfen. Wenn ich natürlich ein Windrad daneben bauen kann, was in Berlin schwer möglich ist, kann ich auch das nehmen. Also, aber wir haben halt Abwasser ohne Ende. Was meinst du, was in Schwerin da ist? Also gegenüber zum Wellen, da muss man prüfen, ob man das Wellen, also kann man ja auch, die Meereswellen kann man ja nehmen.
Ja, Gehzeiten haben wir hier nicht wirklich, aber wir hatten dieses Jahr in Hagenow Unitechnics on Tour und da hat der Betreiber, das sind ja die Stadtwerke, die den Abwassernetzwerkverband dort betreiben und sobald die Stadtwerke mit involviert sind und auch noch für die Wärmeversorgung zuständig sind und Strombereitstellung und so weiter, wird das Ganze dann irgendwie schon mal interessanter. Und da haben wir über die Wärmeplanung, ne, in der Stadt Hagenow gesprochen und Wärmekonzepte, die gerade erstellt werden, so gemeindeübergreifend. Ne? Ich glaube, da gab es ja auch mal jetzt durch die Gaskrise, die wir hatten in den letzten ein, zwei Jahren, gab es ja dann nochmal einen großen Aufschwung. Das Thema wird ja immer interessanter. Ich habe für mich immer mitgenommen, ja, dass es nachher irgendwann gesetzlich die Schwierigkeit wird, wie und wann stelle ich Gebühren wohin und wie kann ich irgendwie alles miteinander verschmelzen, ja, so dass man zu einer Entscheidung kommt. Und technisch gesehen, irgendwie habe ich für mich mitgenommen, ey, kann man irgendwie viel machen, aber aktuell tun wir uns gesetzlich schwer. Aber bevor wir die Gesetzmäßigkeiten klären, ne, glaube ich, gehen wir erstmal tiefer rein in die Technik, oder?
Genau, und
Und
dazu habe ich mir jetzt eine super Überleitung hergeholt. Also wir haben ja dazu natürlich einen Gast eingeladen. Und mit wem könnte man nicht besser darüber sprechen als mit dem Gott des Donners, der ja im wahrsten Sinne Zeus ist. Und wir haben heute eingeladen den Rufen Zeus, also in unserer Runde. Herzlich willkommen.
ja, herzlich willkommen ebenfalls. Danke, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist
Ruben.
Huhn Zeus. Ja,
Stell dich doch mal vor, wer bist du, wo kommst du her und ist der Name bei dir auch Programm, das, was Sascha gerade meinte?
Es ist keine direkte Verwandtschaft, den bringe ich jedes Mal wie so ein ganz, ganz abgespultes Tonband. Der Name ist nicht Programm, weil Missverständnis ist häufig, dass wir Strom aus, also wenn man Energie hört, denkt man an Strom aus dem Kanal ziehen wir nicht. Also wir ziehen da Wärme raus. Meine Firma ist die Uhrig Energie GmbH. Hätten sie vielleicht auch Uhrig Wärme GmbH nennen können, aber Energie beinhaltet auch Kälte. Und dann gibt es da kein Missverständnis. Also beides spielt da eine Rolle. Ich mache bei uns die technische Projektentwicklung, bin Teil des technischen Projektentwicklungsteams, leite das Technikteam auch und habe so ein bisschen Forschung und Entwicklungsthemen bei mir auf der Agenda. Und als Unternehmen sind wir untypischerweise nicht aus dem Energiebereich kommend, sondern aus dem Tiefbaubereich bzw. Abwasserbereich. Also wir haben das Thema Energie aus Abwasser, dem wir uns widmen, wo wir gleich noch viel drüber sprechen werden, nicht von der Energieseite aus erschlossen, sondern von der Abwasserseite, dass wir da die Expertise mitbringen und uns natürlich dann jetzt zunehmend die Expertise in den letzten 15 Jahren, so lange machen wir das schon, angeeignet. Genau, bin
Ja,
ich gespannt auf die Fragen, mit denen ihr mich löchert.
dazu habe ich mal direkt eine Frage, ne? Ich hatte mal eine ehemalige Kollegin, also Shoutout raus an Christine Naglatzki, die ist jetzt in ihrer Rente und die hat mal bei Uhrig gearbeitet, ne? Aber das war ich glaube, das war ein Rohrhersteller. Seid ihr damit verwandt oder wie ist das irgendwie in Zusammenhang zu bringen?
Also ich muss mich outen, ich habe die Firma seinerzeit nicht mitbegründet und deswegen jetzt nicht jeden, der hier gearbeitet hat, aber ich glaube, also ich bin seit 5 Jahren bei Uhrig, das vielleicht vorweggeschickt. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Frau Naglatzki aber bei uns in der Kanaltechnik. Und also Rohre
Ja.
macht die Kanaltechnik zwar nicht, aber die macht Sanierungsmanschetten.
Ja, genau. Quicklock-Manschetten oder
Ja,
sowas, ne?
genau. Quicklock sitzt auch hier. Also ich sitze jetzt einen Stock über den Quicklock-Leuten, aber die ist auch bei uns im Haus.
Also es ist also ein großes Unternehmen und du bist in der Sparte für die Energie, ja?
Definitionssache. Wir haben 120, 150 Mitarbeiter in der Größenordnung. Also jetzt kein Weltkonzern, aber jetzt auch keine Ein-Mann-Show. Entsprechend ein paar Leute haben wir. Ich bin in der Energieabteilung, die so das, ich sag mal, das eins der jüngeren Küken ist. Wir haben uns 2018 als Teil GmbH ausgegründet. Vorher lief der Geschäftsbereich unter anderem bei der Kanaltechnik mal mit. Die ersten Abwasserwärmetauscher haben wir eingebaut 2008, meine ich. Da war ich, wie gesagt, noch nicht dabei,
Ja.
aber haben jetzt schon ein Stück weit Erfahrung in die Richtung gesammelt,
Aber
mit mittlerweile 120 Projekten.
bevor wir jetzt zu viel abtauchen, schon mal ins
Klar.
Thema, können wir ja noch mal kurz fragen, wer bist du denn eigentlich? Wie bist du, wenn du sagst, du bist vor 5 Jahren hier zur Firma Uhrig irgendwie gekommen, aber wie bist du denn dazu gekommen und wie wird man denn da jetzt Projektingenieur für so ein gewisses Thema? Also was bringst du so als Know-how überhaupt mit?
Bevor ich mich in Schwierigkeiten bringe, ich weiß formal nicht, ob ich mich Ingenieur nennen darf. Ich habe Physik studiert, einen Master gemacht, bin jetzt gerade berufsbegleitend an einer Promotion dran im Ingenieurbereich. Ich würde jetzt mal sagen, darf ich mich vielleicht auf einem Auge Ingenieur nennen. Ich komme im Prinzip aus einem Fachbereich, der ziemlich theoretisch war, und habe für mich immer dann zunehmend festgestellt, okay, ich mag gern irgendwas machen, wo ich ein bisschen hands-on dran bin, nicht irgendwie Dinge forschen, die dann vielleicht in 50 Jahren implementiert werden und vielleicht auch einfach für die Tonne geforscht waren. Und gleichzeitig, ich meine, ich bin, weiß man, kann man sich jetzt streiten, ob ich noch zu der Generation zähle, aber so ein bisschen die Generation Fridays for Future, wo man dann die Klimaauswirkungen noch eine relativ lange Zeit auszubaden hat. Da hat sich mir dann die Frage gestellt, wo kann ich denn an dringenden Projekten mitarbeiten? Was sind denn so dringende Themen, wo ich mitmachen will? Und da war dann relativ schnell klar, eine erneuerbare Energieversorgung ist ein Thema, das ich für wichtig halte. Dann bin ich auf Uhrig gestolpert, die auf den einschlägigen Stellenportalen da Anzeigen gestartet hatten und gedacht, das klingt sympathisch, war direkt auch eine sehr, also ich sage jetzt mal keine so altbackene Stellenausschreibung, wo man dann so als Mitzwanziger sich denkt, ja, da fühle ich mich nur 30 Jahre zu jung für, sondern mich da direkt wohl und abgeholt gefühlt, direkt gut verstanden und der Eindruck hat sich seitdem nicht mehr geändert.
Also du bist praktisch, also wir sind ja häufig damit konfrontiert, dass wir Quereinsteiger haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Physik wirklich einen Quereinstieg jetzt in die Siedlungswasserwirtschaft bedeutet. Aber du bist praktisch Physiker, ja? Und beschäftigt sich jetzt mit welchem Thema ganz genau?
Also ich bin beschäftigt damit, die Wärmetauscher auszulegen für im Kanal. Da ist natürlich dann eine enorm große Komponente Siedlungswasserwirtschaft, die ich jetzt mittlerweile dann nochmal vorlesungstechnisch nachgeholt habe. Natürlich schon die Hälfte davon im Berufsleben dann vorher erlebt und angeeignet. Also mein Bereich ist im Prinzip die Wärmetauscher auf der einen Seite zu denken, so dass sie zum Heizsystem passen, also dass die Wärmepumpe mit dem arbeiten kann, was sie von uns dann bekommt. Also das ist Teil der, ich sag mal, technischen Implementierung, dass wir eine Wärmequelle sind, die an eine Wärmepumpe dran gehängt wird, also nicht in irgendwie im luftleeren Raum da 60 Grad warmes Wasser aus dem Kanal ziehen, das wäre unphysikalisch.
Aber warte
Aber
mal, jetzt
eben
sind wir sehr
auch.
tief drinne, ne?
Ja.
Jetzt, du hast ja so viele Fragen, lass mal einen Schritt zurückgehen. Also vielleicht mal, was bedeutet Wärme aus Abwasser? Und wie sieht das Ganze aus, ja? Und was bedeutet überhaupt vielleicht erstmal Wärmetauscher? Nehmen wir die Leute mal mit, die gar nicht wissen, was ein Wärmetauscher ist, ja?
Guter Punkt. Also Wärme, Abwasser hat im Winter, ich sage jetzt mal im Trockenwetterfall, da sind wir jetzt dann auf der Siedlungswasserwirtschaftsebene eben eher, sage ich mal, 12 Grad im Winter und im Sommer irgendwie um die 20. Gerade aus dem Berliner Stadtnetz kenne ich auch Messungen, die so 25 Grad mal vereinzelt darstellen. Umgekehrt, wenn es ein Regenfallereignis oder Schneeschmelze hat, geht es auch mal runter auf 6 Grad, 7 Grad Celsius, wohlgemerkt, falls irgendjemand mit Fahrenheit da am Hantieren ist, wie nur zur Sicherheit, dass da keine Missverständnisse gibt. Wärmetauscher bedeutet, ich habe ein Abwasser, das ein sehr schwieriges Medium ist. Ein Wärmetauscher im Allgemeinen bedeutet einfach, ich übertrage, deswegen sagt man häufig auch Wärmeübertrager, nicht Wärmetauscher. Ich übertrage Wärme von irgendeinem Medium auf irgendein anderes Medium. Das kann von einem Luftstrom auf einen anderen Luftstrom sein. Das kann von Luft auf Wasser, von Wasser auf Luft oder eben auch von Wasser auf Wasser sein. Wie es bei uns der Fall ist, oder sagen wir von flüssig auf flüssig. Von Abwasser auf der einen Seite übertrage ich sozusagen Wärme auf eine beispielsweise Wasser- oder Wasser-Glykol-Mischung auf der kalten Seite, wenn ich Wärme entziehen will aus dem Abwasser. Ich kann das Ganze natürlich auch umgekehrt machen, dass ich Wärme einbringe ins Abwasser. Standortbezogen manchmal nicht so gern gesehen, aber häufig auch der Fall und gelebte Realität bei unseren Projekten, dass ich im Prinzip ein warmes Medium in den Kanal durch den Wärmetauscher schicke, nicht einleite, aber durch den Wärmetauscher schicke und es dann einen Teil seiner Wärmeenergie ins Abwasser abgibt. Beide Richtungen sind technisch, sage ich erstmal, äquivalent von den Auswirkungen auf die Kläranlage und auf den Geruch und auf die Kanal H2S-Bildung und so weiter natürlich nicht, aber von der technischen Situation ein Medium übergibt ans andere Medium Wärme.
Und jetzt verbinden wir das beides nochmal mit deinem Werdegang, ne? Bis hin zum Wärmetauscher, ne? Also ich habe das jetzt so genommen, du hast Physik studiert, hast dich dann selber jetzt als nächste Generation bezeichnet, ne? Wie hast du es mal als wie
Fridays
hast du
for
es
Future Generation, habe ich
für,
gesagt.
genau, richtig. Wie alt bist du eigentlich?
29.
29. Sascha, ist das Fridays for Future? Du kennst dich da aus, bist
Das
so.
ist ja die Frage. Eigentlich ist er auch doch schon zu alt dafür. Aber ich finde es interessant, dass man jetzt quasi auch mal darstellt, dass die Abwasserbranche ja, wenn ich was Gutes irgendwie tun will für die Umwelt, ich muss ja anschließend, nachdem ich jetzt ja oft demonstrieren war, stelle ich ja irgendwie fest, jetzt muss ich ja aber auch mal irgendwo hin, wo ich wirklich was bewirke. Und wenn ich dann zum Beispiel zu Hause so mal diskutiere, dann sage ich ja meine Freundin auch immer, mein Beitrag ist ja auch das, dass ich ja bei so einem Umweltunternehmen arbeite und ja irgendwie das Gefühl habe, dass ich da auch für die Zukunft was gestalte. Und deswegen muss man sich ja auch Gedanken machen, wie umweltfreundlich ist es das? Und dann ist man zum Beispiel als Atomphysiker dann vielleicht auch mal dazu gekommen, Wärme aus Abwasser zu ziehen, weil die ganzen Atomkraftwerke gibt es ja nicht mehr. Und deswegen ist das vielleicht ein schöner Übergang, da Energie auch aus dem Abwasser zu ziehen. Und ist das denn jetzt so einfach auch zu sagen, kann ich jetzt so als Faustformel sagen, ach guck mal hier, ich nehme mir überall 1, 2 Grad raus und dann kann ich da ganz Deutschland versorgen? Macht man es so eine Gesamtbilanzierung? Ist das möglich? Oder welchen Aufwand muss man da eigentlich da betreiben? Das ist doch nochmal hier schon mal wieder ein guter Übergang zu Ruhm, oder?
Definitiv. Also ich habe keine Atomphysik gemacht, ich war Festkörperphysiker, aber in der Summe kommt es aufs Gleiche raus. Also wie gesagt, was Praktischeres beitragen für den Umweltschutz. Die Abkühlungsfaustformel, das ist ein gutes Stichwort. Grundsätzlich rechnen wir oder kann man häufig Potenzialabschätzungen einfach damit machen, dass man sagt, ich rechne jetzt erstmal mit allen Problem, das nach sich zieht, da können wir nachher noch eintauchen, aber damit, dass ich Abwasserströme erstmal um 3 Kelvin abkühle, also 3 Grad Celsius abkühle, dann kriege ich grob ungefähr je Liter pro Sekunde, der durch so einen Kanal fließt, ungefähr 10 Kilowatt entzogen. 10 Kilowatt, um da mal eine Vergleichbarkeit herzustellen, das ist so ungefähr das, was zwei neue, nach neuestem Energiestandard gebaute, kleinere Familienhäuser an Wärme brauchen. Das heißt, umgekehrt, wenn ich jetzt 10 Liter pro Sekunde habe, 100 kW, dann sind wir da schon bei, ich sag mal, 10 bis 20 Wohneinheiten. Also wir reden da umgekehrt nicht von Wärmemengen, dass man da jetzt kleine Projekte draus macht. So ein Einfamilienhäuslesbauer, der wird da eher nicht der Kunde sein, sondern man redet da eher davon, dass man Mehrfamilienhäuser, Quartiere, Net Wärmenetze, ein ganz heißes Thema, heiß im übertragenen Sinne, Thema versorgt mit. Also wir reden nicht von so ganz kleinen Projekten.
Was mich nochmal interessieren würde, in deinem Physikstudiengang, den du hattest, ne, und als Physiker, habt ihr da dieses Thema Wärme aus Abwasser schon behandelt? Oder ist das eher so im Laufe von deiner Abschlussarbeit oder von irgendeiner Arbeit, die du gemacht hast, auf den Tisch gekommen? Wie bist du da das erste Mal drauf gekommen?
Haben wir gar nicht. Also Wärme als Überbegriff schon. Thermodynamik ist so der verbindende Part zwischen Abwasserwärme und Festkörperphysik vielleicht. Aber Abwasserwärme an sich wäre schon viel zu praktisch für einen Physikstudiengang. Also das kommt dann eher in den Ingenieurswissenschaften, wo ich dann Umweltingenieurwissenschaft studiere, oder vielleicht hat es der eine oder andere Verfahrenstechniker schon mal gehört. Aber im Physikstudium ist es zu unpraktisch. Der Weg war, ich sag mal, relativ simpler. Ich habe so geschaut, was sind die Themen, an denen ich arbeiten will, und was klingt vielversprechend, und da auf dem Stellenportal geschaut. Und da kam diese Stelle dann wie gerufen, hat spannend geklungen, ist bis jetzt spannend. Und da wollte ich mitarbeiten. Habe im Studium aber keine Berührpunkte, die über diesen physikalischen Begriff Wärme rausging, mit dem Thema vorher verbunden gehabt. Auch Wärmetauscher im Übrigen ist was man maximal als Konzept schon mal da zu tun hat, aber nicht in der praktischen Auslegung. Da ist man dann schnell bei den Ingenieurswissenschaften. Da rede ich jetzt vielleicht einen oder anderen Physikerkollegen zu nah. Man wird halt als Generalist ausgebildet und weniger so in die Tiefe gehend. Man kann jetzt seltenst, wenn man von der Uni kommt, dann schon konkrete technische Dinge auslegen. Aber sich eben
Okay.
schnell einarbeiten, das war die Hoffnung, und die hat sich hoffentlich bewährt.
Okay, also würdest du wirklich das erste Mal, so wie du es auch vorhin erzählt hattest, das erste Mal mit der Siedlungswasserwirtschaft praktisch konfrontiert, als du auf den Stellenmarkt geschaut hast, hey, wie kann ich meine Fähigkeiten einbringen, was interessiert mich, Fridays for Future, und so bist du praktisch in die Siedlungswasserwirtschaft gekommen.
So
Ja,
ist es. Also ich.
spannend, Sascha.
Ja, ich möchte jetzt auch alle, die es sich gesagt haben, die waren auch schon mal auf einer Fridays for Future Demo oder generell und dann auch schon über 29 sind. Also ist ja auch natürlich, man ist nie zu alt, was für die Umwelt zu tun. Das muss man auch schon mal festhalten. Und man will ja auch für seine anderen oder für die Nachwelt auch was hinterlassen. Also das ist ja auch richtig. Da kann man ja dann auch noch später, wenn man wieder in Rente ist, kann man ja auch anfangen, wieder zu machen. Also generationsübergreifend. Und das ist ja der spannende Punkt. Und jetzt wurde
Ey
mich eigentlich
Sascha,
aber, ja.
warte. Ich habe doch ey, die Idee doch für die Berliner Wasserbetriebe ist doch jetzt, ne? Stellenanzeigen zu schreiben, ja? Oder zu schalten auf den Fridays for Future Veranstaltungen.
Ja, das machen wir ja
Ach, das
generell
macht ihr schon, okay.
damit hin, oder da auch zu zeigen, dass wir ja auch für die Umwelt was tun. Und es ist ja dann quasi der Nachwuchs. Man geht ja an die Schulen, man geht ja an die ganzen Weiterbildungsveranstaltungen. Genau, man muss ja irgendwo seine Azubis herkriegen. Und das ist dann ja aber mit unserer, jetzt heißt es ja auch, das haben wir auch schon oft genug so gesagt, aber unsere Berufssparte, die hieß ja mal Fähr- und Entsorger, dann war es dann irgendwie Spezialist für Abwassersysteme, keine Ahnung. Und jetzt heißt es ja Umwelttechnologe, was ja dann irgendwie die Brücke schlägt, dass das ja einfach mit der Umwelt verknüpft ist. Aber ich wurde jetzt ja, weil du ja sagtest, Rufen, du bist ja da Physiker durch und durch. Du kannst uns ja wahrscheinlich, also nicht, dass ich es nicht wüsste, aber ich frage für einen Freund, wie kriege ich denn jetzt aus Wärme Energie?
Ja, also im Prinzip Wärme ist ja Energie. Also da muss ich nichts erst umformen, sondern ich habe im Prinzip den, also sagen wir mal, ich fange mit dem Abwasser im Kanal an. Das hat seine 12 Grad beispielsweise. Dann schicke ich durch meinen Wärmetauscher, in dem dann das kältere Wasser fließt, sagen wir 5 Grad beispielsweise. Das zirkuliert dann so durch meinen Wärmetauscher durch. Dabei übergibt das Abwasser ein bisschen Energie an das Medium im Wärmetauscher, hat dann vielleicht danach noch 10 Grad. Und das Medium kommt aus dem Wärmetauscher ein bisschen wärmer raus, sagen wir zum Beispiel 8 Grad, geht dann an die Wärmepumpe ran. Da wird es jetzt schon wärmepumpentechnisch ein bisschen, aber die Wärmepumpe zieht dann diese Energie raus, macht im Prinzip das, was ein Kühlschrank macht, also mit der Wärme. Also ein Kühlschrank macht ja auch, innen zieht er Wärme raus und bläst es halt im Fall vom Kühlschrank ungewollt hinten raus. Im Fall von der Wärmepumpe ist eben diese Ausblaswärme genau das, was man möchte. Also der entzieht ein bisschen Wärme aus dem Medienkreis, der zirkuliert. Die Wärmepumpe haut dann noch ein bisschen Strom drauf, weil sie die Arbeit einsetzen muss. Und die Summe an dieser ganzen Energie, also sowohl der Stromeinsatz in Kilowattstunden, als auch die Umweltenergie, in dem Fall jetzt das Abwasser in Kilowattstunden, die ploppt auf der warmen Seite dann raus. Also um mal Zahlen dran zu hängen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Abwasserkanal, sagen wir, 50 Kilowattstunden entziehe, und der Strom packt dann nochmal, eine dumme Zahl rausgepickt, sagen wir 100 Kilowattstunden aus dem Kanal raus, Strom werden dann 25 Kilowattstunden on top gepackt und dann kommen hin aus der Wärmepumpe 125 Kilowattstunden raus. Das wäre jetzt zum Beispiel dann ins Verhältnis gesetzt, ich kriege 125 Kilowattstunden am Ende raus, ich stecke 25 Kilowattstunden Strom rein, habe ich ein COP von 5. Das wäre so dann hat man den Begriff, der vielleicht das ein oder andere Mal so in Medien unterwegs war, wo es jetzt gerade dann im Rahmen ums Gebäudeenergiegesetz und Wärmepumpen geht, man vergleicht da Zahlen dran zu hängen. Also in Relation gesetzt, wie viel elektrische Arbeit muss ich reinstecken, dass meine Wärmepumpe von einem kalten Medium Wärme auf ein warmes Medium überträgt.
Aber was ist denn jetzt der Unterschied da zum Erdwärmetauscher? Wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Erdwärmetauscher und warum will ich den jetzt aber mit Abwasser oder Wasser jeglicher Form in Berührung bringen? Wo ist dann die Effizienzsteigerung?
Also ich kann im Prinzip ja entscheiden, wie du sagst, ob ich an meine Wärmepumpe, an den Verdampfer von der Wärmepumpe, ob ich da eine Geothermie-Sondenfeld dranhänge, ob ich da Grundwasser direkt dran pumpe, ob ich da eine Luft, also ob da im Prinzip direkt die Außenluft zirkuliert. Das kennt ja vielleicht der ein oder andere auch schon von eigenen Luftwärmepumpen, die er sich im Haus zugelegt hat. Und eben genau eine weitere Wärmequelle wäre Abwasser. Abwasser hat den Vorteil, dass sie im Winter deutlich wärmer ist als Luft zum Beispiel. Man muss immer so Vergleiche mit den ganzen Wärmequellen machen. Also mit Luft beispielsweise habe ich ein höheres Temperaturniveau im Winter. Das heißt, ich habe einen höheren Wirkungsgrad. Ich hasse den Begriff bei der Wärmepumpe. Ich habe einen höheren COP bei der Wärmepumpe, weil ich auf einem höheren Energieniveau von vornherein einsteige. Dann muss die Wärmepumpe weniger Arbeit leisten, um die Wärme bereitzustellen auf der heißen Seite, das sozusagen im Vergleich zur Luft. Im Vergleich zur Geothermie ist die Situation, ich habe auf der einen Seite Boden als enorm schlechten Wärmeleiter. Also da ich beides jetzt schon mal ein bisschen überblickt habe, ist Geothermie auf den beispielsweise auf dem Laufmeter Sondenfeld, also Sondentiefenbohrung, nicht sehr leistungsstark. Deswegen mache ich einfach viele Sonden und kriege dann Energie raus. Aber ich brauche halt Platz. Und Platz ist halt das Stichwort. Platz habe ich beispielsweise in der Stadt nicht unbedingt. In der Stadt habe ich aber sehr viel Abwasser. Also ich meine, das könnt ihr als Berliner Wasserbetriebe ja das größte Lied von singen. Da habe ich eben enorm viel Abwasser in vielen Kanälen. Platz ist tendenziell eher in Großstädten rar gesät, in manchen noch ein bisschen rarer als in anderen. Das heißt, ich habe die Situation, dass ich einfach eine Wärmequelle brauche, die mir möglichst kostengünstig möglichst viel Leistung liefert. Und die Geothermie braucht für viel Leistung eben viel Fläche, weil Boden schlechter Wärmeleiter ist. Also Wasser generell ist ein sehr guter Wärmeübertrager,
Was ist
Wärmemedium.
denn Geothermie? Nimm uns da mal mit.
Geothermie ist Erdwärme.
Das ist die
Also
Erdwärme.
ist ein Überbegriff für. Kann ich ganz verschiedene Sachen machen. Ich kann tief bohren, also richtig tief, kilometerweise. Da wird es dann richtig warm unten. Da brauche ich dann irgendwann auch keine Wärmepumpe mehr. hat aber gleichzeitig dann die Situation, dass ich, was weiß ich, an der einen oder anderen Stelle so tief nicht bohren darf oder im Bergrecht drin bin oder wie es vereinzelt dann auch mal kam, irgendwelche Erdbeben auslöse. Das ist eher eine Thematik, der der Vergangenheit angehört. Da hat man mittlerweile dazugelernt, aber ich brauche halt, ich habe genehmigungstechnisch enorm hohe Hürden, so tief zu bohren, aber kommt dann warm raus. Als Einzelnutzer habe ich die Auswahl, gehe ich ins Grundwasser rein, also ziehe quasi an einer Stelle über einen Entnahmebrunnen Grundwasser raus. Das geht dann durch meinen Wärmepumpenverdampfer und dann leite ich es an einer anderen Stelle möglichst stromabwärts vom Grundwasser wieder ein. So kann ich Wärme rausziehen, geht aber natürlich nur da, wo ich eine nennenswerte Grundwasserströmung habe, also wie ergiebig dann mein Grundwasserleiter ist. Und ich kann also eine oberflächennahe Geothermie oder oberflächennahe Erdwärme machen. Das ist so das, was man vielleicht aus dem einen oder anderen Garten kennt, wo dann so Körbe oder Rollen verlegt werden auf der einen Seite, so Kollektoren heißen die dann. Oder ich bohre so maximal 100 Meter tief, da ist es dann noch nicht sehr warm, 12, 13, 14 Grad vielleicht. Davon mache ich dann halt viele. Da baue ich dann als Einfamilienhaus vielleicht zwei, drei, vier Sonden. Als ein Mehrfamilienhaus beziehungsweise als ein größeres Bauprojekt vielleicht auch mal 100 oder 200 Sonden mit
Kann ich
entsprechendem
denn,
Platzbedarf.
aber kann ich diese Energie, wenn ich jetzt erstmal muss ich ja verstehen, wie sie funktioniert, nicht einfach auch aus dem Fluss holen? Also muss ich die jetzt extra im Abwasser? Gibt es das auch schon oder macht ihr sowas auch?
Gibt's schon, machen wir auch. Ist im Prinzip der mit der Besonderheit, Flüsse können mal einfrieren im Winter. Also es gibt viele Flüsse, die deutlich unter 4 Grad fallen. Also 4 Grad habe ich jetzt mal ausgegriffen, weil das so, wenn ich einen tiefen See habe, ist das die unterste Schicht hat dann häufig 4 Grad, wenn der nicht komplett zufriert. Bei Flüssen kann es auch mal sein, dass wir unter Nullpunkt gehen und das Wasser nur deswegen nicht gefroren ist, weil es nicht steht. Da habe ich dann zum einen die Schwierigkeit, dass mein Medium halt noch mal kälter ist. Also ich im Prinzip die gleiche Fragestellung wie die Außenluft habe, nämlich dass das Medium sehr kalt ist. Und ich habe den Nachteil, also was man im Geothermiebereich ja zum Beispiel verwendet, ist häufig, dass ich ein Wasser-Glykol-Gemisch nehme, also Frostschutzprinzip wie Scheibenwischwasser, nur in optimiert für Wärmequellen, dass ich das durch ein Geothermiesondenfeld schicke. Das kann ich, wenn ich möchte, auch durch einen Abwasserwärmetauscher schicken. Wird in Berlin nicht gemacht, aber ist in vielen Fällen, also in vielen Projekten ungefähr von den 120, die wir gemacht haben, wahrscheinlich so in 50, 60 Projekten der Fall, dass ich das durchschicke, weil da kann ich flexibler auf Temperaturschwankungen reagieren. Im Zweifelsfall kann mein Glykol dann auch mal ein bisschen kälter werden als die Temperatur, die meine Wärmepumpe mindestens bräuchte mit Wasser, dass sie nicht einfriert. Die friert nicht erst bei 0, die friert schon so bei 4 Grad perspektivisch ein. Sind sehr technische Details. Und mit einem Fluss habe ich halt das Problem, da komme ich da drum gar nicht rum, eigentlich, um dieses Medium. Wenn ich einen Zwischenwärmetauscher nehme, wenn ich nicht einen Zwischenwärmetauscher nehme, wie wir die im Abwasser einbauen, dann habe ich das Problem, dass ich mit dem ganzen Zeug, was in einem Fluss unterwegs ist, arbeiten muss. Da ist dann Laub, da sind Baumstücke, da wird Geschiebe mit transportiert. Mit dem muss ich dann ansonsten irgendwie klarkommen über spezielle Pumpen oder über Filter vorne dran, die dann zusetzen können. Also ist ein valider Ansatz, hat aber auch seine Probleme. Im Abwasser habe ich eben den Vorteil, da bin ich im Prinzip in einem Medium, das auf die Kläranlage läuft. Also da ist es nicht ganz so kritisch, dass wenn da jetzt irgendwie ein Tröpfchen Glykol mal im Worst Case austritt, der Worst Case, den kennen wir persönlich aus der Praxiserfahrung nicht, aber man muss den ja für die Genehmigungen quasi betrachten, dann ist es im Fluss einfach deutlich schwerer, mit einem Frostschutzmedium zu arbeiten, wenn man das nicht darf. Wird es eben schwerer, die Wärme generell rauszuziehen. Im Abwasserbereich geht es und im Abwasser habe ich eben eine höhere Temperatur. Ich brauche vielleicht von vornherein gar keinen Frostschutz. Also wie gesagt, in Berlin, die genaue Anlagenzahl kenne ich nicht, aber auch irgendwie 8, 9 Anlagen und die laufen eben mit Wasser, weil das Abwasser gerade in Berlin ziemlich warm ist. Also da legen wir häufig so auf 13 Grad, 14 Grad im Winter aus, weil die Temperatur einfach da ist. Und im Fluss wäre das unrealistisch.
Okay, dann haben wir doch einmal Geothermie geklärt. Das stellen wir mal wieder nach hinten. Haben wir jetzt verstanden, okay, der Vorteil bei der Wärmenutzung aus dem Abwasserkanal liegt einfach in dem Bauraum, der zur Verfügung steht und ich habe eine vorhandene Infrastruktur, die ich nutzen kann.
Definitiv.
Wie erfolgt das jetzt? Jetzt sehen wir natürlich, jetzt weil wir beide oder wir zu dritt jetzt das Gespräch halten und per Video telefonieren, dein Hintergrundbild und haben sofort die Assoziation, wie das möglicherweise aussehen könnte. Wie funktioniert denn jetzt Eine Abwasserwärmenutzung aus dem Kanal.
Also, was man jetzt hinter mir sieht, wenn man mich sieht, was man in Wirklichkeit sich jetzt vorstellen muss, ist im Prinzip, ich habe zwei Edelstahlplatten aufeinander geschweißt, die im Kanal liegen, physisch abgetrennt. Das Abwasser fließt darüber. Das Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch fließt durch diese Platten. Also, die kommen nicht in physischen Kontakt miteinander. Und mein
Das
Abwasser.
verstehe ich schon nicht. Sascha, verstehst du das?
Klar, aber wir können es
Also
ja nochmal für Daniel näher erklären.
Okay, das ist
Also.
schon. Also, du hast jetzt praktisch dein Kanalrohr, ja? Und unten im Kanalrohr, in der Sohle, was verbaust du da jetzt?
Genau, auf der Sohle liegen im Prinzip zwei aufeinander geschweißte Edelstahlplatten. Das ist in Summe dann das Ganze ist 1 Zentimeter hoch ungefähr. Bei mir im Hintergrund, genau, so wie du jetzt gerade zeigst, also da trägt man jetzt nicht viel auf. Es ist jetzt nicht so, dass man da den halben Kanal schon mal von vornherein außer Betrieb nimmt mit. Wie gesagt, wir kommen aus dem Kanalbau und wir arbeiten ja auch mit unter anderem Berliner Wasserbetrieben zusammen. Also die kanalbetriebliche Sicht, die hat man natürlich mit auf, notwendigerweise in dem Thema. Dann habe ich noch irgendwie zwei Leitungen, eine rechts, eine links, die mein kaltes Medium an und mein warmes Medium dann wieder abtransportieren. Und im Prinzip durch diese Platten strömt das kalte Medium und nimmt auf seinem Weg durch diese zwei Platten von dem Abwasser, das oben drüber fließt, seine Wärme auf. Und damit habe ich im Prinzip, entnehme ich einen Teil der Wärme, die das Abwasser hat. Also ich kühle das Abwasser dabei ab und übergebe diese Energie, diese Wärme auf das Medium, das zwischen den Platten fließt, sodass es da wärmer rauskommt, als es reingeflossen ist. Und den
Ich habe
Kreislauf wiederhole ich, weil es an der Wärmepumpe macht es, also da wird die Wärme gerade wieder rausgezogen.
jetzt nehmen wir mal das Wasser, ne? Wir nehmen jetzt nicht irgendwelche besonderen Flüssigkeiten, sondern wir nehmen jetzt mal das Wasser. Jetzt habe ich zwei Platten, die übereinander liegen in der Sohle, ja? So, und zwischen diesen zwei Platten ist ein Hohlraum, richtig?
Ja, genau.
Und in diesem Hohlraum ist dann praktisch das Wasser. Das Wasser, was letztendlich die Wärme von dem Abwasser nimmt, ja? Wo die Wärme von dem Abwasser übertragen wird auf das Wasser und wo es und abgeführt wird zu dem Luftwärmetauscher. Oder nee, zu dem
Wärmepumpe.
Wärmepumpe, richtig. Sorry. Zu der Wärmepumpe. Und wo kommt jetzt wieder das kalte Wasser hin? Wieder dadurch?
Also
Durch
im
diese
Prinzip,
beiden
das
Platten?
warme Wasser geht jetzt zur Wärmepumpe. Die Wärmepumpe zieht sich die Wärme wieder raus. Also wie gesagt, die ist wie ein Kühlschrank innen an der Seite, wo wir uns das anschauen. Das heißt, die kühlt das Wasser wieder ab und das kalte Wasser geht dann wieder zurück. Also das geht die ganze Zeit im Kreis, warm zur Wärmepumpe, kalt zum Wärmetauscher und wieder zurück. Und dann kann der Kreislauf die ganze Zeit von neuem losgehen.
Also es gibt eine Wärmepumpe und einen Wärmetauscher.
Genau, wir sind der Wärmetauscher. Also das, was ihr bei mir im Hintergrund seht, ist der Wärmetauscher. Und die Wärmepumpe, die entzieht sich aus dem aufgewärmten Medium die Energie. Hintergrund, warum wir das so machen, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Gibt ja diverse Ansätze, insgesamt wenige, weil es jetzt kein Markt ist, der seit Hunderten von Jahren durcherprobt ist. Aber gibt ja grundsätzlich mehrere Ideen, wie man aus Abwasser Wärme entziehen kann. Unser Ansatz ist der, dass wir es über einen Wärmetauscher im Kanal machen. Vor dem Hintergrund, dass wir sagen, das Abwasser an sich als Medium, ihr arbeitet damit, wir arbeiten auch damit, das kann ich nicht direkt an eine Wärmepumpe transportieren oder nur mit sehr vielen Maßnahmen. Ich kann das natürlich auch filtern, mazerieren, möglichst klein machen, durch möglichst Größe Wärmetauscher schicken, die regelmäßig, also an der Wärmepumpe schicken, regelmäßig reinigen und so weiter. Unser Ansatz ist im Prinzip, das Abwasser bleibt im Kanal, ich mache damit gar nichts, das geht genauso durch den Kanal durch, wie es vorher durchging. Und ich übertrage einfach seine Energie auf ein viel leichter zu handelbares Medium, nämlich auf Wasser. Und dann kann die Wärmepumpe, das kann jede beliebige Wärmepumpe sein, die kann dann mit dem Wasser gut arbeiten. Wenn ich sage, ich nehme das Abwasser aus dem Kanal, ich pumpe das zum Beispiel raus, die Option gibt es auch, ich sieb das Ganze durch, schicke dann dieses gesiebte Abwasser direkt an die Wärmepumpe. Die Option kann ich auch machen. Dann muss diese Wärmepumpe an der Stelle eben beständiger gegen Abwasser sein. Die muss mit Verschmutzungen klarkommen. Die soll da am besten leicht zu reinigen sein. Und ich muss mir über diese ganze Siebung Gedanken machen. Ist ein valider Ansatz, der wird auch gemacht. Machen wir aber nicht, weil wir es leichter finden.
Welche Möglichkeit, jetzt du sprichst ja so von den anderen Möglichkeiten, die es so gibt und die jeder kennen sollte. Sascha, welches sind denn die anderen Möglichkeiten?
Die anderen Möglichkeiten, erstmal müssen wir ja weiter noch in die Tiefe gehen und mal überlegen, wenn ich jetzt nachts aber gar keinen Abwasserfluss habe, dann habe ich ja auch keine Energie. Also ist aber nachts sind alle Lampen aus, vielleicht ist es ja verschmerzbar. Aber jetzt hast du gesagt, du baust mir einfach irgendwas in den Kanal rein. Aber wie kriege ich den denn sauber? Und was ist denn da? Verstopft es denn nicht? Du hast ja gesagt, das ist ja ein Problem. Da sind ja händelbare Feuchttücher und sowas. Kann ja alles hängen bleiben. Funktioniert das? Wie ist das denn erprobt? Oder braucht man dafür wieder einen Physiker, um es schön für die ganzen Strömungsgeschwindigkeiten und die Ablagerung irgendwie genug widerstandsfähig zu bauen?
Ich bin ja als Physiker erst so spät eingestiegen, da war das Ganze ja schon weit über die Anfänge hinaus entwickelt. Also da braucht man eher einen Siedlungswasserwirtschaftler für. Auf der einen Seite, wie gesagt, wir kommen aus dem Kanalbau, also die Wärmetauscher, die haben jetzt nicht so eine Stufe, wo dann plötzlich irgendwie was dagegen hängen kann. Ich habe ja selber auch schon im Abwasser hantiert und wenn man da irgendwie ein Hindernis einbaut, das verzopft ja ratzfatz, gerade mit Feuchttüchern, die du angesprochen hattest. Entsprechend sind die Wärmetauscher so ausgestattet, dass die oder ausgeformt, dass die stromlinienförmig im Kanal liegen. Also das, was ihr jetzt seht, ist quasi irgendwo in der Mitte hinter mir. Am Anfang ist eine Rampe, am Ende ist eine Rampe. Das heißt, ich leite sozusagen in diese, in dem Fall jetzt Trockenwetterrinne ein und leite danach wieder aus der Trockenwetterrinne aus. In manchen Bauformen habe ich gar keine Trockenwetterrinne. Da ist es im Prinzip, da ist einfach der Wärmetauscher auf der Sohle. Ich habe auf jeden Fall keine Kante, an der sich was verzopfen kann. Also ich habe jetzt nicht so, dass man da einmal alle Nachmittag reinschauen muss und schauen, ob jetzt was hängen geblieben ist. Damit wäre das Konzept ja auch von vornherein hinfällig, würde weder genehmigt werden, noch hat ja einen Grund, dass es nicht genehmigt wird, weil es unpraktisch wäre, sondern das ist ein System, das im Prinzip, das liegt da drin. Da muss man auch nicht reinigen. Also da wird sich natürlich ein Biofilm einstellen oder eine Sealhaut. Ihr kennt es ja aus dem Kanal, dass dann so irgendwie so ein schleimiger Bewuchs drauf ist, der wird auf dem Wärmetauscher wachsen, vielleicht ein bisschen weniger, weil er weniger Anhaftung findet. Edelstahl ist glatter als Beton, bla bla. Aber grundsätzlich kann ich den Effekt mit einkalkulieren. Dann weiß ich, okay, ich muss meinen Wärmetauscher von vornherein ein bisschen länger auslegen. Dann liefert er die Leistung auch, wenn er dreckig ist. Und das heißt, umgekehrt, nach einem Regenfallereignis oder so ist er freigespült. Da wird er dann vielleicht auch mal kurz ein bisschen Bonusleistung liefern oder auf einem höheren Temperaturniveau, aber grundsätzlich, da muss ich nicht regelmäßig reinigen. Die andere Frage, die du gestellt hattest, war die ja, ob das nachts auch geht. Das hängt immer stark davon ab. Also, wenn ich einen Kanal habe und einen Wärmetauscher habe, der durchgängig 24/7 seine Energie liefern soll, was ich per se eigentlich nie habe. Aber wenn ich jetzt mal den hypothetischen Fall aufmache, dann würde ich mir natürlich einen Kanal suchen, der auch nachts genug Wasser liefert, dass er die Energie leisten kann. Also wir haben im Berliner Stadtnetz ja auch schon viele Messungen gemacht oder machen lassen. Ich habe Kanäle, da ist auch nachts sind da noch 20, 30 Liter pro Sekunde drin. Das heißt, wenn ich sage, die soll wirklich 24/7 immer die volle Leistung auf Abruf, ich schalte an, die Leistung soll da sein, dann lege ich halt auf den Nachtdurchfluss aus. Im Regelfall habe ich die Situation ja aber nicht. Erstens, weil tagsüber die Energie gebraucht wird, nachts im Regelfall nicht, wenn wir jetzt mal von Wärmenetzen absehen, die ein bisschen Grundlast mehr machen. Und zum anderen habe ich dann nach einer Wärmepumpe immer noch Speicher. Also die Wärmepumpe geht nicht notwendigerweise an, wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, sondern ich drehe einen Wasserhahn auf, das warme Zeug wird erstmal aus dem Speicher rausgezogen und wenn der leer ist, dann geht die Wärmepumpe an. Das heißt, ich habe auch noch dadurch so einen zeitlichen Versatz. Im Prinzip muss ich die Wärmepumpe eher drauf auslegen, den Wärmetauscher drauf auslegen, auf was wird denn im Regelfall im Betrieb erwartet sein. Da werden dann Simulationen gemacht und dann lege ich den Wärmetauscher auf eine Fließmenge auf, die realistisch ist. Im Übrigen, wenn ihr zum Beispiel in Berlin Druckleitungen mit Wärmetauschern verseht, was wir auch machen, was nochmal eine bisschen andere Fragestellung hat, weil da ist ja nicht, ist jetzt gerade Nacht oder Tag, sondern läuft die Pumpe oder läuft sie nicht. Da wird zum Beispiel viel auf Mittelwerte ausgelegt. Weil man einfach sagt, ein Speicher kann das im Prinzip alles wegglätten.
Aber Daniel hat ja da als Einstieg eigentlich so eine interessante Frage gestellt, welche alternativen Energiegewinnungsmöglichkeiten gibt es ja noch? Und da ist ja, kann man die grüne Energie nehmen und sagen, wir nehmen jetzt Photovoltaik und sowas alles und das kann man ja auch aufs Dach machen. Aber hast du das so im Blick? Ich sage jetzt mal, die Wärmetauschertechnologie und nachher auch speziell ein Abwassersystem, wie viel von diesen gesamten Anteil in so einer Stadt das schon ausmacht, ist es noch verschwindend gering, dann wäre natürlich dann auch Wachstumspotenzial drin sein. Aber wie viel könnte man denn jetzt aber, wenn wir es mal durchrechnen, auch maximal gewinnen, also als Unterstützung? Also hast du da irgendwie so mal einen Marktüberblick, oder genau, erklär doch mal.
Also die Schätzungen, gibt verschiedene Studien zu, die dann zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Irgendwas zwischen 5 und 15% vom Wärmebedarf kann man über Abwasserwärme decken. Hängt dann natürlich noch mal ein bisschen dran, wie dann die tatsächlichen technischen Gegebenheiten sind. In Kanälen, in Städten, wo viel Abwasser vorhanden ist, wird das Potenzial ein bisschen größer sein. Wenn ich sozusagen jetzt in einer Stadt bin, wo ich zwar rechnerisch, wenn ich mir die Kläranlage anschaue, 15% decken könnte, aber die Kläranlage ist 20 Kilometer außerhalb von der Stadt und in der Stadt gibt es keinen Kanal, der genug Wasser an und für sich genommen führt, dann ist die Rechnung dort hinfällig. Das heißt, irgendwo in dieser Schwankungsbreite liegt es, aber grundsätzlich 5 bis 15%, also ein grundsätzlich appetitlicher Happen. Also natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, wir machen Abwasserwärme, damit sind alle unsere Wärmeprobleme gelöst, aber umgekehrt eben relevanter Baustein auf dem Weg hin zu einer erneuerbaren Wärmeversorgung und eben gerade ein relevanter Baustein im urbanen Raum, wo ja die anderen Wärmequellen alle schwächeln, also Luft, weil sie ineffizient ist und unter Umständen aus baulichen und Geräuschthemen nicht eingesetzt werden kann, Geothermie, weil sie einen hohen Flächenfußabdruck hat und im Übrigen auch immer ausgeglichen sein muss. Also ich schaue immer, dass ich die im Sommer regeneriere, also Wärme in die Erde wieder zurückbringe. Bei Abwasser ist das egal, ich kann da das ganze Jahr über Wärme entziehen, weil es fließt ja sprichwörtlich einen Bach runter. Und bei Abwasser nutze ich eben stattdessen Infrastruktur, die schon da ist und die ist stark, wo viele Leute leben, also in Städten. Umgekehrt, wenn ich jetzt mal quasi eine Zahl dranhänge, was ich so an insgesamter Energiebedarfen habe. Also in Deutschland war zum Beispiel der Wärmeverbrauch in 2021 ungefähr 806 Terawattstunden ohne Prozesswärme, die klammere ich jetzt mal aus. Davon 15% sind halt immer noch über 100 Terawattstunden Wärme, die wir bereitstellen können. Das sind enorme Summen. Also da reden wir von Leistungen, also installierten Wärmeleistungen im Gigawattbereich. Also da kann ich enorm viel entziehen. Es ist natürlich jetzt nicht so, ihr hattet vorhin, auch wenn ich kein Atomphysiker bin, ja mal das Atomkraftwerk als Beispiel genannt. Da setze ich nicht so eine einzelne Gigawattanlage hin und dann versorgt die, sondern das ist eher dezentraler, weil ich ja viele kleinere Anlagen habe. Umgekehrt natürlich nicht so störanfällig wie eine große Anlage, weil ja viele Quartiersprojekte dann überall mal irgendwo eine Wärme Versorgung mit Abwasserwärme haben. Und um mal Zahlen dran zu hängen, also was das monetär bedeutet, ist natürlich jetzt immer ich sag mal, eine Milchmädchenrechnung, weil Wärme nicht überall gleich viel kostet. Also wir kriegen ja häufig auch die Frage, ja, wann ist denn Abwasserwärme wirtschaftlich? Und wirtschaftlich ist ja nicht so, dass wenn ich über eine gewisse Messlatte springe, ich dann sagen kann, ich bin wirtschaftlich und drunter nicht. Das ist ja immer eine Betrachtungsvariante, was habe ich denn am Standort ansonsten? In Städten, wo die Fernwärme einen Cent pro Kilowattstunde kostet, da brauche ich mit keiner anderen Wärmequelle anfangen. In Städten, wo es kein Fernwärmenetz gibt, also 1 Cent ist unrealistisch niedrig, wollte ich jetzt nur als Beispiel machen. In Städten, wo eine Fernwärme nicht liegt oder wo die 30 Cent die Kilowattstunde liegt, da habe ich dann eben eine ganz andere Hürde oder eine ganz andere Range, in der ich wirtschaftlich bin. Und die Menge an Abwasserwärme, die ich entziehen kann deutschlandweit, die würde, wenn ich es jetzt mal für einen relativ günstigen Wärmepreis verkaufe, nämlich für 10 Cent die Kilowattstunde, dann ist man da ratzfatz bei mehreren Milliarden Contracting-Potenzial, also wenn ich die Wärme sozusagen verkaufen würde. Also da reden wir von enormen Mengen an Energie, glücklicherweise, das vielleicht noch vorweggeschickt, dann lasse ich euch wieder reden, auch eine, die ja zunehmend, ihr habt es mit dem Abwasserwärmeatlas ja schon angesprochen, auch viel auf Entscheidungsträgern-Ebene jetzt mittlerweile Beachtung findet, auf Bundes-, auf Landes-, auf kommunaler Ebene. Also es ist eine erfreuliche Entwicklung, die hoffentlich anhält.
Ja, viel Input. Ich will nochmal zurück, ne? Ich will nochmal zurück. Jetzt irgendwie sind wir davon wieder abgekommen. Ich weiß nicht, ob sich jeder jetzt vorstellen kann, wie so ein. Also wir haben ja einen Abwasserkanal, ja? Und ob sich jeder vorstellen kann, ja, mit was dieser Abwasserkanal befüllt ist, ne? Bei dir im Hintergrund, ne? Das irritiert mich so ein bisschen, ne? Sind ja zwei Leitungen eingezeichnet, ne? Eine links und eine rechts, ja? Und in der Mitte ist eine Trockenwetterrinne, so würde ich es mal nennen, ne? Das, was du ja auch vorhin sagtest, ne? Und diese zwei Leitungen, links und rechts, das eine ist dann der Zulauf und der andere, dann bewegt sich das immer so, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, nur mit der Einschränkung, die Leitungen sind nicht direkt verbunden. Es ist nicht so, dass dann irgendwo mal eine Rohrschleife rumgeht, sondern das Medium strömt ja durch die Wärmetauscherplatten. Also es ist im Prinzip, da kommt kaltes Medium und dann zweigt so ein bisschen was ab, zweigt ein bisschen was ab, zweigt ein bisschen was ab, durch die Wärmetauscherplatten durch und wird auf der anderen Seite einfach gesammelt. Also geht quasi von mir im Hintergrund links durch die Platten durch, auf bei mir im Hintergrund rechts in die warme Leitung rein. Also ich habe schon zwei Rohre. Das eine transportiert kaltes Medium an. Dann zweigt sich immer so ein bisschen was in die einzelnen Wärmetauschermodule ab. Da erwärmt sich's jeweils. und wird dann in der anderen Leitung gesammelt.
Beide Leitungen sind in einer Wärmepumpe dran, oder?
Genau, also die Wärmepumpe hat im Prinzip zwei Anschlüsse, ich sage jetzt mal Vorlauf und einen Rücklauf. Und die Leitungen, die man hier sieht, die sind einfach an diesen Anschlüssen von der Wärmepumpe dran. Also die
Und
Wärmepumpe braucht im Prinzip ein bisschen Wärme im Vorhinein, kühlt das Wasser dann bei sich ab und gibt es kalt wieder zurück. Und wir nehmen das Kalte wieder auf, machen es warm und schicken es wieder in die
aber ist
umgekehrte
es
Richtung.
technisch auch möglich, eigentlich das so viel Wärme zu entziehen, dass das Wasser dann gefriert? Ist das so, also zwar möglich, aber ist nicht gewollt oder ist das ausgeschlossen? Oder nachher, ihr mit eurem Medium habt es dann so abgesichert, dass das nicht passiert. Aber ist es technisch möglich?
Also technisch möglich, wenn ich es möglich mache, aber da müsste ich schon ganz viele Dinge nicht nur falsch, sondern aktiv in die Richtung erzwingen wollen. Also die Wärmepumpe schaltet zum Beispiel ab, wenn wir jetzt von Wasser als reinem Medium sprechen, schaltet die Wärmepumpe ab, wenn es auf der kalten Seite mit 4 Grad rauskommt. Das heißt, in unserem Wärmetauscher kann es zum Beispiel dann kältestenfalls 4 Grad haben. Das heißt, auf der Oberfläche kann es an keiner Stelle, selbst wenn gar kein Abwasser im Kanal wäre, könnte es kältestenfalls 4 Grad haben. Da das Abwasser ja mit 12 Grad kommt, ist da noch ordentlich Spielraum. Das Abwasser wird also nie real so abgekühlt. Wenn ich die Leistung nehme, die man im Normalfall ansetzt und die Fließmenge betrachte, kühlen wir das Abwasser real in manchen Projekten um 0,1 Kelvin ab, in Projekten, wo wir wirklich alles rauslutschen, das ist ein eigenes Thema für sich, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, dann vielleicht um 3 Kelvin. Aber wenn ich jetzt wirklich das Ziel hätte, mein Abwasser einzufrieren, muss ich ja in dem Wärmetauscher mit minus 10 Grad beispielsweise ansteuern. Da brauche ich schon wirklich sehr hochkonzentrierten Frostschutz. Ich brauche eine Wärmepumpe, die überhaupt so tief steuern kann, also technisch so tief steuern kann. Also da müsste man schon aktiv Komponenten in die Richtung auslegen, dass sie das überhaupt könnten. Also das ist kein Nebenprodukt, das wir glücklicherweise vermeiden, sondern da müsste man aktiv drauf hinarbeiten. Und das macht man nicht. Also macht auch gar keinen Sinn. Zu dem Thema, was man alles rauslutschen kann, das ist ein Punkt, der mir wichtig ist, weil das eine Frage ist, die jeder Stadtentwässerungsbetrieb für sich so ein bisschen uneinheitlich beantwortet. Fairerweise auch, weil die Antwort darauf ziemlich schwer ist. Die Zielgröße ist, ich mag auf der Kläranlage keine negative Beeinflussung von meiner biologischen Reinigungsstufe. Das heißt, ich mag, dass mein Abwasser an der Kläranlage zum Beispiel nicht kälter als 12 Grad ankommt, wenn ich es vermeiden kann. Im Mischwasserkanal kann ich es natürlich nicht immer vermeiden, wenn es regnet. Da kann ich null oder unendlich viele Wärmetauscher eingebaut haben. Am Ende kommt das Wasser mit kälter als 12 Grad an, ist halt dann so. Aber wenn ich jetzt mal sage, ich starte bei mehr als 12 Grad, hätte ich gern auch, dass es mit mehr als 12 Grad an der Kläranlage ankommt. Das heißt, ich definiere als Stadtentwässerungsbetrieb immer eine gewisse maximale Abkühlung, die ich zugestehe. Das können dann beispielsweise 3 Kelvin sein, deswegen bemühe ich das Beispiel häufig. Da sagt man dann, okay, das Abwasser kommt zum Beispiel mit 13 Grad und geht mit 10 Grad weg, das ist dann verschmerzbar. Das kann auch sein, dass man definiert, ich mag, dass das Abwasser am Ende vom Wärmetauscher nie kälter ist als eine gewisse Mindesttemperatur. Das macht es dann in der Leistung, die ich entziehen kann, natürlich schwierig abzuschätzen, weil wenn es mit 11 Grad kommt, kann ich nur 1 Kelvin entziehen. Wenn es mit 15 Grad kommt, kann ich 5 Kelvin entziehen. Ist aber die logischere Konsequenz, weil ich eine Mindesttemperatur in der Kläranlage nicht überschreiten will. Beide Ansätze vergessen aber, dass ich zwischen Wärmetauscher irgendwo im Kanalnetz und Kläranlage noch Fließstrecke habe. Da findet eine Erholung statt. Die zu quantifizieren ist enorm schwer. Wir hatten ja vorhin von Geothermie gesprochen. Da laufen auch bei euch, das weiß ich bei den BWB, Untersuchungen zu, aber bei ein paar anderen Stadtentwässerungsbetrieben, wie stark diese Erholung ist, weil ich habe halt Wärme, die dann wieder aus dem Erdreich in das Abwasser übergeht, durch den Kanal durch. Das heißt, so ein bisschen wärmer kommt es an der Kläranlage an. Wie viel wärmer oder ob es überhaupt eine Abkühlung dann stattgefunden hat oder ob sich es komplett regeneriert, ist eine gute, wichtige Frage. Das heißt, man kann nicht per se sagen, was rausgezogen werden kann aus dem Abwasser, weil da jeder Abwasserbetrieb oder Abwasserzweckverband eine eigene Schiene fährt. Es gibt natürlich Parallelen zwischen vielen, aber manchmal ist es eben eine pauschale Abkühlung, die man zugesteht, manchmal ist es eine Untergrenze. Alle Ansätze haben ihre Daseinsberechtigung, haben aber unterschiedliche Implikationen auf den Anlagenbetrieb, die Auslegung und auch auf die Sinnhaftigkeit dessen, was man mit dem Ansatz grundsätzlich verfolgen will auf der Kläranlage. Und dann vielleicht noch kurz einhakend, Ich kann natürlich Wärme auch nach der Kläranlage entziehen. Da ist mir dann grundsätzlich egal, was ich mit der Wärme, was mit der Wärme passiert, weil da ist meine biologische Reinigungsstufe ja schon passiert. Da ist dann eher der Gedanke, ich mag es abkühlen, bevor es ins Abwasser nach der Kläranlage, in Vorfluter nach der Kläranlage geht. Hat Vorteile, hat aber den Nachteil, dass Kläranlagen häufig nicht im Stadtgebiet stehen. Also gibt ganz viele Ansätze, alle mit ihren eigenen Schwächen und Stärken. Und sich da einen Blumenstrauß draus zu basteln, ist natürlich der beste mögliche Ansatz.
Da habe ich mal noch eine Frage, weil jetzt haben wir den Kanal besprochen. Ja, also ich habe das jetzt so verstanden, okay, also die Zielgröße ist, welche Temperatur, ne, brauche ich auf der Kläranlage, ja, ohne meine Biologie zu beeinflussen. Und das ist die Zielgröße, auf die es zu arbeiten geht. Und dann kommt es ganz darauf an, wo entnehme ich die Wärme in meinem Entwässerungssystem, um letztendlich diese Temperatur nicht zu unterschreiten. Und der Fließweg dahin letztendlich beeinflusst auch nochmal die Temperatur. Aber jetzt nochmal die Frage, jetzt hast du gesagt, okay, Kläranlagenablauf, kann ich Wärmetauscher installieren. Ich kann im Kanal welche installieren. Wie sieht es denn letztendlich aus in Druckrohrleitungen?
Also es gibt Abwasserwärmetauscher auch in Druckrohrleitungen. Berlin hat da ein paar installiert und ist ja fleißig dabei, da auch mehr zu installieren. Haben wir auch ein paar mittlerweile implementiert. Hat eigene Schwierigkeiten. Druckrohrleitungen sind ja im Gegensatz zum Freispiegel, wo einfach durchfließt, was man halt reinschickt, hat eine Druckleitung ja einen Pumpensumpf und die Druckleitung ist nur dann beaufschlagt, wenn die Pumpe an ist. In Berlin ist es jetzt meistens, oder zumindest die Kurven, die ich kenne, so, dass da immer mal eine Pumpe arbeitet und dann werden beliebig viele Pumpen zugeschaltet oder die schalten regelbar. Ich kenne aber auch Fälle, da ist es entweder Pumpe ist an oder Pumpe ist aus. Und wenn Pumpe aus ist, dann fließt da halt mal eine halbe Stunde gar nichts. In der Zeit kann ich auch nicht wirklich Wärme entziehen. Das ist so wie wenn ich keine Ahnung, eine Thermoskanne irgendwo hinstelle. Da geht nicht viel Wärme raus. Eine Thermoskanne hat natürlich Isolierung, war jetzt ein teilweise schlechtes Beispiel, aber wenn ich eine Tasse, Deckel drauf, die verliert relativ wenig Wärme, wenn ich nicht puste oder rühre. Das heißt, ich will in der Druckleitung möglichst dann Wärme entziehen, wenn auch wirklich Abwasser durch die Leitung geht. Ansonsten aber der große Vorteil, ich kann die Leitung als Druckleitung bauen, also ich baue gar nichts ein, sondern ich baue die Leitung als Wärmetauscher. Das heißt, ich habe gar keine Einbauten im Kanal, weil mein Wärmetauscher ist der Kanal. Ich habe eine vollflächige Benetzung, also ich habe auch Vorteile in der Druckleitung. Ist dann immer abzuwägen, quasi, ist jetzt der Freispiegel die bessere Lösung, ist die Druckleitung die bessere Lösung?
Aber nochmal zu der Druckrohrleitung. Also im Kanal ist es jetzt so, ihr macht das ja so, dass ihr praktisch in dem Kanal ein Einbauteil habt, ja, den Wärmetauscher. Und bei der Druckrohrleitung ist das dann auch innerhalb des Rohres oder außerhalb?
Das ist im Prinzip ist das Rohr. Also die Druckrohrleitung, im Prinzip die, sagen wir mal, das ist jetzt ein 1 Meter Druckrohrleitung, das ist ein großes Kaliber, aber gibt es in Berlin des Öfteren. Dann würde man stattdessen im Prinzip also eine doppelte Edelstahlwandung bauen, die einen Meter Innendurchmesser hat. Die ist dann außen natürlich auch nicht viel dicker. Und durch dieses Druckrohr geht das Abwasser wie gewohnt. Und in dem Ringspalt drumherum, ich nenne es jetzt mal Ringspalt, bei vielen Konzepten ist es ein Ringspalt, bei uns sieht es ähnlich aus, geht eben mein Wasser wie gehabt. Also die Verfahrensweise, wie die Wärme entzogen wird, ist genau das gleiche wie im Kanal. Nur, dass man im Kanal ja mit einer bestehenden Infrastruktur arbeitet, also den Wärmetauscher in den Kanal einbringt, während man bei der Druckrohrleitung, um nicht von vornherein schon Querschnittsverluste zu haben, stattdessen die Leitung ersetzt.
Aber
Gibt natürlich.
von der Logik her müsste doch der Wirkungsgrad aber in so einer Druckleitung viel höher sein als so ein teildurchflossenen Kanal, weil einfach mehr Abwasser durchfließt, oder ist das jetzt zu pauschal gesagt?
Das ist zu pauschal gesagt. Also in der Leitung direkt vom Pumpensumpf fließt ja genauso viel, wie dann durch die Druckleitung fließt. Also man kann natürlich sagen, im Mittelwert. Man kann natürlich sagen, dass wenn die Pumpe läuft, dann geht vielleicht mehr durch die Druckleitung, aber dafür läuft sie manchmal auch nicht, dann geht gar nichts durch die Druckleitung. In dem Freispiegelkanal kommt es halt kontinuierlich. Also die Fließmenge, die ist erstmal nur abhängig davon, wie viele Einwohner hängen dran, beziehungsweise wie viel Industrie und wie viel Fremdwassereintrag habe ich. Die Fließmenge an sich wird nicht gesteuert dadurch, die wird ja nicht magischerweise plötzlich mehr, weil es Druckleitungen sind. Ich habe mehr benetzte oder ich kann mehr benetzte Oberfläche herstellen unter Umständen. Auch das hängt wieder von Kanalprofil ab. Wenn ich einen sehr breiten Kanal habe, kriege ich auch da ziemlich viel Oberfläche hin. Fließgeschwindigkeiten können tatsächlich im Freispiegelbereich höher sein. Also im Druckbereich habe ich ja einen Druckverlust, den ich erzeuge, beziehungsweise ich sage mal eine Druckstufe, für die das komplette Druckleitungssystem ausgelegt ist, sagen wir 10 Bar Betriebsdruck, dann weiß ich, dass sozusagen direkt nach der Pumpe maximal 10 Bar anstehen dürfen und diese 10 Bar müssen reichen, bis es hinten aus der Druckleitung in die Kläranlage rausläuft. Das heißt, ich habe umgekehrt eine maximale Geschwindigkeit, die in dieser Druckleitung herrschen darf, damit es vom Druckverlust hinkommt. Ich sage jetzt mal als Orientierung, Meter pro Sekunde vielleicht. Die genaue Auslegung ist stadtspezifisch und pumpenspezifisch und was weiß ich. Aber die Limitierung habe ich da. Im Freispiegel ist ein Meter pro Sekunde keine Seltenheit. Also ich kenne auch Kanäle, da schießt es mit 1,5 oder 2 Metern pro Sekunde durch. Und je schneller mein Wasser fließt, desto höher ist die Wärmeübertragung.
Genau, wir müssen
Das
jetzt
ist
mal.
eine allgemeine Formel.
Ja.
Okay, das wusste ich nicht.
So, wir müssen jetzt mal eine Brücke dazu schlagen. Also, ich stelle schon mal wieder ein großes Lob anrufen. Also, fest, dass wir natürlich wieder als Physiker genau den Richtigen geholt haben, uns generell die Funktionsweise eines Wärmetauschers zu erklären und du da auch wieder sehr viel Fachwissen hast. Aber wir müssen noch mal irgendwie den letzten Teil so ein bisschen nutzen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt mein Haus und oder mein Abwassersystem, ich als Betreiber und sage mir, jetzt will ich aber wirklich mal so ein System bauen. So, wie muss ich denn da eigentlich so strategisch vorgehen? Wie muss ich das Netz so ein bisschen durchleuchten? Oder wie komme ich jetzt eigentlich als Bauträger? Suche ich mir eine Firma, die hilft mir denn? Oder wie gehe ich mit dem Betreiber? Frage ich den, darf ich da einfach ran an das Netz? Hast du da so Erfahrung? Wie funktioniert das? Oder?
Also grundsätzlich würde ich sagen, gehen wir mal von dem Gebäude aus, weil die Ansätze sind grundsätzlich verschieden. Ob ich jetzt einen Kanalnetzbetreiber habe und ich sage, wo ist denn viel Potenzial drin, dann mache ich einen anderen Ansatz, wie wenn ich sage, ich bin ein Hausbesitzer oder sagen wir eher ein Quartiersbesitzer, was ein bisschen größeres und mag wissen, wo ich Wärme hernehme. Ich erkläre jetzt erstmal den Ansatz. Wenn ich sage, ich mag Wärme, dann ist mir erstmal grundsätzlich egal, wo die herkommt. Das heißt, ich schaue mir natürlich viele verschiedene Wärmequellen an. Ich schaue mir Luft an, ich schaue mir Geothermie an. BHKW, Gas, was auch immer, und eben auch Abwasserwärme. Dann kommt man eben auf beispielsweise uns zu oder auf Planer, die auch dieses Thema bespielen, die dann häufig auf uns zukommen und fragt, gibt es an meinem Standort Abwasserwärme? Dann nehmen wir, wenn es ein Werkzeug gibt, wie zum Beispiel den Abwasserwärmeatlas von BWB, nehmen wir den zur Hand und sagen, hier grundsätzlich ist Potenzial möglicherweise da, also sieht vielversprechend aus oder nicht. Oder wenn kein Abwasserwärmeatlas da ist, soll ja auch noch Städte geben, die noch keine Wärmepotenzialkarte im Kanalnetz gemacht haben. Dann fragt man eben in einem Umkreis von diesem Gebäude Kanalkarten an.
Also du sprichst das ja so an, als wenn wir das jetzt schon ausführlich erläutert haben, ne? Entweder habe ich da nicht zugehört, ne? Oder wir haben es noch nicht erzählt, wollte ich bloß mal einmal an der
Wir
Stelle
haben es
sagen.
noch nicht erzählt, glaube ich. Also es gibt
Also,
Städte, die
was
schon
ist
mit einem
das,
dicken
ne?
Edding
Also,
nachgezogen haben,
ja, was
wo
ist das?
Kanalwärme ist.
Ja, was ist das? Ein Wärmeatlas, ja? Und wo ist der zu finden, gerade für Berlin, Sascha?
Der Berliner ist nicht öffentlich zugänglich, glaube ich.
Ja, da muss man an uns rantreten und generell mal anfragen. Alles hier immer über unsere BWB-Seite zu finden und dann findet man auch genug Informationen zu Wärme aus Abwassern. Und wir haben da auch Berater an der Hand, die einen da sozusagen dann für diese gewisse Stelle dann einfach nachfragen und dann geben wir dann das Potenzial durchaus raus. Also das machen ja die ganzen Planer und Ingenieursbüros, dass die an uns rantreten. Nichtsdestotrotz ist ja für uns halt wiederum auch greifbar und wir da durchaus das Netz mal durchgerechnet haben. Also ist ja möglich. Aber wir haben halt auch viele Partner. Also wir gehen jetzt aber auch nicht los und sagen, oh, wir bauen jetzt eine große Anlage nach der anderen und versorgen da jetzt unsere Klärwerke, weil man braucht ja auch einen Energieabnehmer. Das ist schon mal ganz wichtig an der einen Stelle. Dass das irgendwie so Fakt ist. Also, es ist halt dann auch schwierig, also das da so pauschal zu sagen, hier baue ich einfach mal so eine Anlage hin. Also, ich muss einfach den Bedarf haben und muss das auch wirtschaftlich durchkalkulieren können, das meistens beim Neubau wirtschaftlicher ist, als jetzt sozusagen, ich rüste da irgendwas nach. Aber das ist jetzt auch außer Frage, wie günstig und wirtschaftlich nachher dann die Quelle oder einfach das System auch funktionieren könnte und ob ich generell einen Bedarf habe, nachzurüsten. Das kann ja immer sein, dass da gerade irgendwie die Auflage besteht oder auch. Dieselgeräte müssen abgeschafft werden und dann sucht man natürlich als Alternativen. Aber ich bin jetzt sagen wir mal, ein Projektentwickler und will einfach auch ein Wohnhaus anschließen, dann kann ich an uns antreten. Und wir haben jetzt zum Beispiel IKEA in Lichtenberg, da ist ein großes Projekt, das funktioniert schon seit Jahren eigentlich ganz gut. Und da ist es dann aber auch eine Druckleitung, dass wir halt ein großes Potenzial oder einen großen Wirkungskreis haben. Und was jetzt ganz neu ist, ist eigentlich, dass wir das auch am Klärwerksableiter haben in Ruhleben. Da ist dann mit der ehemaligen Energiegewinnungsanlage, nebenan, die wurde halt umkonzipiert, die nimmt einen großen Anteil unseres Ablaufes oder wir geben damit einen Wärmetauscher die Energie rüber. Das ist ein sehr großes Potenzial. Das wird dann auch mal vorgestellt und es ist auch einer der größten Anlagen in Deutschland, die das dann erstmal so betreibt. Und da wäre jetzt ja schon mal die Frage, ob Rufen das schon mal beantworten kann. Wie klein und wie groß kann denn so eine Anlage dann nachher auch wirklich aussehen?
Also die Wärmetauscher im Kanal sind ein Stück weit dadurch dann limitiert, wie viel ich abkühlen darf. Im Kanalnetz ist unsere größte Anlage 2 Megawatt. Ich kenne Anlagen in der Planung, die in die Größenordnung 8 Megawatt gehen. Das sind dann manchmal keine Einzelanlagen an einer Stelle, sondern so ein Verbund aus mehreren Anlagen in verschiedenen parallelen Kanalsträngen. Die kleinste Anlage, die wir verbaut haben, hat 30 Kilowatt. Also die Spanne kann man durchaus abbilden. Auf der Kleinanlage werdet ihr es ja selber wissen. Da projektieren ja auch andere Städte oder auch im deutschsprachigen Ausland, wo es dann teilweise in die 10, 20, 30 Megawatt Größenordnung geht. Also da habe ich deutliche Leistungsentzüge, die da möglich sind. Also da kann ich im Prinzip alles denken von, wie gesagt, einem Mehrfamilienhaus mit vielleicht nicht nur einem oder zwei Wohnparteien, sondern vielleicht 10, bis hin zu ganzen Quartierslösungen, bis hin zu Wärmenetzen, die damit versorgt werden. Also da kann ich doch erheblich
Ich
Wärmeleistung
will's nochmal runterbringen. Jetzt sind wir schon wieder bei Megawatt und so weiter, ne?
rausziehen.
Also wir kommen vom Haushalt zum Megawatt, ne? Aber jetzt gehen wir nochmal zu, also ich will nochmal wissen, jetzt hast du gesagt, okay, 2 Megawatt zum Beispiel, ne? Wie kommen diese 2 Megawatt zustande? Du hast vorhin die Faustformel genannt, hey, wenn ich 2, 3 Grad abkühle, ja, habe ich ungefähr 10 Kilowatt.
Pro Liter
Das habe
pro
ich
Sekunde.
pro Liter pro Sekunde, richtig. So, und ein Haushalt hat pro Tag, Sascha, bei euch in Berlin 100 Liter pro Tag, richtig?
Ein Einwohner.
Ein Einwohner, genau.
Also
Ein
10
Einwohner und
Einwohner, dann 1000.
10 Einwohner, dann 1000. Ein Kubik. Okay. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein großer Investor, möchte 100 Häuser in einem Quartier, ja, bauen, erschließen und gehe dann auf Sascha zu und sage: Hey, Sascha, ich habe hier 100 Einfamilienhäuser. Rechnen wir mit 3 Personen pro Haus, habe ich 300 Einwohner. Das sind dann drei. Oh, jetzt muss ich gerade mal 3000 Liter.
Du kannst dir, glaube ich, den Aufwand sparen, weil der Gedanke ist ja, man entzieht gar nicht die Wärme aus dem Abwasser, das gerade von den neuen Gebäuden reingepackt wird. Also man geht ja in einen Kanal an irgendeiner Stelle. Also die Chance, dass ich dann als Wärmenutzer tatsächlich meine eigene von mir produzierte Wärme nutze, die ist quasi null.
Dankeschön. Okay, danke. Genau, diesen kausalen Zusammenhang wollte ich nochmal genau schließen. Also es ist nicht möglich, ne, als Investor zu sagen, ey, ich habe hier 100 Le oder 100 Einfamilienhäuser und ich nehme die Wärme, um die auch direkt zu versorgen. Aber diese 100 Einfamilienhäuser haben welchen Energiebedarf ungefähr?
Diese 100 Einfamilienhäuser haben, sage ich jetzt mal, 500 kW insgesamt an Wärmebedarf.
500 kW.
Und das wären um die 50 Liter pro Sekunde, die man bräuchte, um den zu decken.
50 Liter die Sekunde und wir haben ja gerade gelernt, dass wie viele Einwohner
6000
produzieren.
Einwohner haben 10 Liter pro Sekunde Schmutzwasser. Also sagen wir, 5000 haben 10 Liter pro Sekunde inklusive Fremdwasser. Also sagen wir, 50 Liter sind quasi 25.000 Einwohner.
Ja, das ist doch
50 Liter.
mal schön, siehst du. Jetzt wissen wir es endlich mal, wie wir es hochrechnen müssen.
Also nochmal, die Rechnung nochmal. Also 50 Liter pro Sekunde, ja?
Genau, 50 Liter pro Sekunde brauche ich. 5000 Einwohner erzeugen inklusive Fremdwasseranteil 10 Liter die Sekunde im
Ja.
Tagesmittel. Entsprechend brauche ich für 50 Liter pro Sekunde 25.000 Einwohner.
Ja,
Also
krass,
wenn ich
okay.
einen Stadtteil habe, der 25.000 Einwohner hat, dann habe ich einen Kanal, aus dem ich wieder 500 kW oder 100 Einfamilienhäuser mit Wärme versorgen kann.
Also dann wird es ja auch langsam interessant, dass ich ja das auch aussteuern muss. Also ich kann jetzt nicht jeden blind irgendwie erlauben, ach, geh einfach ran, geh einfach ran, geh einfach ran und nachher habe ich überhaupt keine Energie mehr oder Wärme mehr im Abwasser, sondern muss nachher auch gucken, wie viele Maßnahmen ich dann auch, sagen wir mal, genehmigt habe und ob die alle am gleichen Strang sind und dass ich dann irgendwann sage, jetzt habe ich aber diese 15% Anteil erreicht, jetzt bin ich sowieso ausgeschöpft, jetzt kann ich mal optimieren. Da sind wir jetzt noch bei weitem nicht, aber dann kann ich auch einfach nicht mehr. Oder ich habe dann wirklich, dass ich das Klärwerk negativ beeinflusse, dass dann einfach die Abwassertemperatur zu kalt ist oder ich das anschließend auch nicht mehr nutzen kann, wenn es durch ein Klärwerk gefahren ist. Aber wenn man jetzt so pauschal sagen würde, würde ich ja sagen, dass es dann noch am einfachsten ist, ich gehe erstmal hinter das Klärwerk, oder? Also da muss ich erstmal 100% ausschöpfen und dann kann ich auch davor mal gucken, ob da noch genug ist. Oder das ist ja eigentlich parallel möglich. Oder ich kann jetzt nicht sagen, ich ziehe jetzt vorher schon so viel raus, dass dann im Klärwerk nichts mehr übrig, weil ich habe ja die 12 Grad. Und anschließend kann ich ja auch die 12 Grad auch nochmal herabsetzen. Also habe ich ja schon, hat das eine beeinflusst, das andere System eigentlich dann gar nicht, oder?
Gar nicht, würde ich nicht sagen. Nicht sehr, würde ich schon sagen. Das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Also Kläranlage hat definitiv ihre Daseinsberechtigung. Dezentrale Wärmeversorgung hat halt gerade, wenn wir, ich kenne jetzt die Länge vom Berliner Kanalnetz nicht exakt, aber du wirst es mir vielleicht sagen können, die Kläranlage ist halt von nicht jedem Gebäude in Berlin gleich weit weg. Oder die Kläranlagen von Berlin sind ja nicht von jedem Gebäude gleich weit weg. Wenn ich jetzt als Häuslebauer genau in der Mitte von Berlin mir denke, ich hätte aber gern Wärme und hier ist aber kein Fernwärmenetz, dann ist es für mich ja jetzt keine Option zu sagen, ich warte aber bis dann in 30 Jahren irgendwann mal ein Wärmenetz von der Kläranlage Berlin, ich sage jetzt die Kläranlage Berlin, ich weiß, ihr habt mehrere, aber dann von der Kläranlage zu mir rangezogen ist, sondern im Prinzip muss ich als Stadtentwässerung, als Stadtverwaltung dann im Prinzip immer abwägen, ist es jetzt die bessere Variante, den Stadtteil mit Wärme aus der Kläranlage zu versorgen oder mit Wärme, die ich direkt vor Ort gewinnen kann. Also wir haben ja am Alexanderplatz beispielsweise eine Anlage eingebaut. Da war es dann die wir auch ganz sicher nicht die Kläranlage beeinflussen. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, dass man von der einzelnen Anlage die Auswirkungen nicht sehen wird. Ist aber quasi grundsätzlich dort die Überlegung, dann habe ich die Wärme eben lokal genutzt. Wenn ich natürlich jetzt ein Quartier habe, das eh in der Nähe von der Kläranlage entsteht oder die Kläranlage sogar neu gebaut wird im Rahmen von auch Quartiersentwicklung, dann ist es durchaus die absolut logischste Variante, erstmal von der Kläranlage zu denken. Und ich glaube, in Summe, diesen Blumenstrauß an Lösungen sich offen zu halten, was jetzt die beste Lösung ist, ohne sich blind auf die eine zu fokussieren und dann festzustellen, in manchen Situationen ist es nicht die richtige Lösung. Ich glaube, es ist der gangbare Weg.
Also ich muss jetzt mal so ganz langsam auch so mal so richtig Richtung zum Ende des Podcasts auch mal lenken. Also das heißt jetzt aber nicht, dass wir noch Zeit haben. Ich will nur auch das Thema mal so ein bisschen auch noch so abschließend machen. Also wir haben ja festgestellt, dass zum Beispiel die Berliner Wasserbetriebe oder Berlin da sehr offen dem Thema gegenüber sind und mal eingebaut. Das sind aber die Schwierigkeiten eines großen Unternehmens. Aber jetzt komme ich irgendwo in der Kommune und sage mir, da ist jetzt ein Betreiber und ich habe jetzt mal rausgefunden, da ist ein Kanal in der Nähe und ich gehe dann einfach hin und klingel mal und sage, ich möchte an deinen Kanal ran oder sagt dir auch, ist das Nachrüsten eigentlich unproblematisch oder muss ich da eigentlich in eine aktive Maßnahme rein? Also wie wirtschaftlich ist es nachher wirklich Nachrüsten? Wie geht ihr da vor?
Also wir rüsten fast immer nach. Ich würde mal sagen, 95% unserer Anlagen im Freispiegel sind in Bestandskanäle. Ganz selten hat man mal einen Neubaukanal oder eine Kanalsanierung, dann hängt man es logischerweise mit an. Aber im grundsätzlichen Fall ist es so, man geht in Bestandskanäle rein. Man kann ja durch die Schachtinfrastruktur schon reinarbeiten. Also am Alexanderplatz, der Kanal ist ja zum Beispiel auch nicht neu gebaut worden. Dann arbeite ich durch einen Schachtkonus oder nehme den Schachtkonus oben, also diese kleine Verengung von einem 1000er Schachthals auf einen 600er Deckel nehme ich mal kurz ab und bringe da dann durch meine Module ein. Ist kein maximal ein kleiner, vielleicht auch gar kein Eingriff. Manchmal arbeiten wir nur durch Schachtdeckel und dann arbeite ich im Kanal, mache irgendwo eine Wasserhaltung, um den Kanal in dem Abschnitt trocken oder trockener zu legen. Und dann baue ich da Wärmetauscher ein und danach mache ich die Wasserhaltung wieder raus und Wärmetauscher ist eingebaut.
So, jetzt habe ich die entscheidende Frage. Und wo baue ich denn den Wärmetauscher jetzt hin?
Wie, wo baust du den Wärmetauscher
Na,
ein?
jetzt
Den haben wir
habe ich
doch gerade im
da,
Kanal eingebaut.
na, den Wärmetauscher, nicht? Ich meine aber hier diese Station, also
Die Wärmepumpe. Die
die
Wärmepumpe, die kommt im
Wärmepumpe,
Keller vom
Entschuldigung.
Gebäude, das ich versorge.
Ach so, da muss ich aber eine Leitung rüberbauen. Okay, also das ist halt
Wie ein
also
Hausanschluss.
aktiv, so wie ein Hausanschluss. Da brauche ich nur eine ganz kleine Leitung, die dann da irgendwie reingeht und dann ist die, aha,
Okay,
die ist,
genau. Die geht
also dann
entweder an den
funktioniert das schon
Schacht
mal.
oder in die Haltung,
Und
was
sowas
lieber
macht
ist.
ihr aktiv. Also ihr geht jetzt wirklich hin und habt dann da Kanalabschnitte, wo ihr eure Module sozusagen einbringt und die kann man entweder nachrüsten oder ich kann ein fertiges Rohr kaufen, wo das gleich fest integriert ist.
Das machen wir nicht.
Ah ja.
Also wir rüsten nach. Wir bauen von vornherein keine Wärmetauscher in Module ein. Wir machen ja selber Tiefbau. Und wenn ich Tiefbau, also große Rohre verlege, mit einer, ich sage es mal, ich habe ein 2 Meter Kanalrohr, das ich verlege, mit einem großen Bagger, 40 Tonner, 50 Tonner, der das dann runterlässt, dann habe ich gewisse Toleranzen, die ich einhalten muss, damit das Ganze flutscht. Wenn ich jetzt plötzlich noch einen Wärmetauscher da drin habe, der ganz viel kleinere Toleranzen braucht, dass da die Edelstahlrohre übereinander passen, dass da nichts beim Einbau, also großer Betonrohr ist robust, aber ein Wärmetauscher, der da eingebaut ist, ist vielleicht nicht ganz so robust, dann habe ich ganz andere Anforderungen an den Tiefbau. Also den Kanal mit dem Wärmetauscher zu kombinieren, ist ein Ansatz, den wir nicht verfolgen, obwohl wir sowohl Kanalbau als auch Wärmetauscherbau machen, weil wir gesagt haben, das ist nicht der bestmögliche Weg. Noch dazu hat es auch die ganz praktische Komponente, die erleben wir zum Beispiel jetzt bei den Druckleitungen bei euch. Die IKEA Lichtenberg ist eine Bypassleitung, wird ja viel darüber nachgedacht, die Leitung im Hauptschluss als Druckleitung zu verlegen. Dann hat aber im Prinzip, sobald der Wärmetauscher ein Problem hat, auch die Druckleitung ein Problem. Wäre beim Kanal ja das Gleiche, wenn ich ein Bauteil für beides wähle. Mit der Nachrüstung habe ich die Situation, Wärmetauscher hat ein Problem, dann nehme ich ihn raus. Kanal ist immer noch da.
Was ist denn jetzt, also wir haben jetzt wirklich schon über eine Stunde durch, ne? Jetzt machst du das nächste Thema auf, ne? Entweder machen wir einen zweiten Podcast. Man merkt aber bei diesem Podcast übrigens, ne? Nochmal, ich glaube, das geht vielen so, die jetzt auch zuhören, ne? Wie unwissend man noch ist, wenn wir in Energie denken und Abwasser. Obwohl das ein riesengroßes Thema ist, ne? Also auf Kläranlagen kennen wir das vielleicht schon bei der anaeroben Schlammstabilisierung mit dem Faulturm und so weiter. Aber der Gedanke dahinter, ne? Die Wärme aus dem Abflusswasser auf dem Fließweg zu Kläranlage und von der Kläranlage ins Gewässer zu durchdenken. Also für mich ist das super anstrengend, hier auch zu folgen, weil es einfach neue Gedanken sind, ne?
Und
Ich
wir reden ja noch
glaube.
nicht mal über die Strömungsgeschwindigkeit, die wir auch noch nutzen könnten. Nein, aber
Richtig, richtig.
Und
das
alle
ist
Wärme
wirklich,
auf dem
genau.
Gebäudeebene. Also ich kann ja Wasser auch auffangen, Wärme rausziehen und dann erst in die Kanalisation. Also da ist noch ein
Alles
großes
offen.
Feld.
Du hast jetzt gerade noch Bypassleitung gesagt, ne?
Ja.
Erklär das nochmal ganz kurz, was eine Bypassleitung ist, im Vergleich zu dem Innenbauteil, den du jetzt sagst. Danach würde ich sagen, machen wir technischen Cut. Ich habe noch kurze Fragen mitgebracht zum Schluss, ja. Aber ansonsten erstmal ganz vielen Dank, ja. Aber erzähl mal, was eine
Ja,
Bypassleitung nochmal ist,
genau.
bitte.
Also Bypassleitung, wenn wir von der Druckleitung sprechen, habe ich immer die Möglichkeit, wie gesagt, wir haben ja gesagt, der Druckleitungswärmetauscher wird nicht in eine Druckleitung eingebaut, in eine bestehende. Das wird aus Auslegungsgründen von Pumpe und Druckleitungssystemen vorne und hinten nicht passen. Das heißt, ich habe nur die Option, Druckleitung durch Druckleitungswärmetauscher zu ersetzen. Das kann ich entweder machen in dem Druckleitungsabschnitt, der schon da liegt. Also sagen wir mal, da geht jetzt eine Druckleitung Richtung Kläranlage Dradenau und ich ersetze einen Druckleitungsabschnitt durch einen Druckleitungswärmetauscher. Oder ich baue im Prinzip eine Weiche ein, also habe im Prinzip einen Schieber und dann leite ich mein Wasser stattdessen durch den Druckleitungswärmetauscher, also den baue ich nebendran. Und dann kann ich immer noch im Zweifelsfall umstellen, okay, mein Abwasserwärmetauscher mag ich jetzt außer Betrieb nehmen. Schieber werden gerade wieder umgeswitcht und dann geht das Wasser wieder durch die bestehende Druckleitung. Wenn ich so baue, habe ich einen Bypass gebaut. Also ich kann meine bestehende Druckleitung einfach bypassen durch den Wärmetauscher. Ich kann aber alternativ auch sagen, dieses Stück Druckleitung ersetze ich einfach durch den Druckleitungswärmetauscher. Dann ist es kein Bypass mehr, sondern dann habe ich einfach ein Stück ersetzt. Habe dann allerdings die Herausforderung, dass ich dann ja an diesen Wärmetauscher die gleiche Lebensdauererwartung stelle wie an den Rest von meiner Druckleitung. Also Zementmittel ausgeschleuderte Stahlleitung, Lebensdauer, keine Ahnung, 1000 Jahre, ich übertreibe jetzt, dann muss der Wärmetauscher genauso langlebig sein, weil sonst muss ich ja an den Wärmetauscher öfter dran als an die Druckleitung. Wenn der im Bypass liegt, dann kann der irgendwann da durchfaulen, hypothetisch gesagt, auch das ist nicht die Erwartungshaltung, weil ich habe ja immer noch meine Leitung entlang liegen. Das sind so die Gedanken zwischen Bypass und Nicht-Bypass.
Also, dann machen wir Folgendes, ne? Wir haben jetzt viel über den Neubau bzw. die Installation gesprochen, ne? Ich denke mal, an der Stelle machen wir einen Cut und dann unterhalten wir uns nochmal in einer separaten Folge, ja, über die Instandhaltung und Betrieb von diesen Anlagen, ja, und wie wir das rechtlich einordnen können und die Schnittstellen beseitigen. Sascha, hast du abschließend nochmal eine Frage? Ansonsten habe ich zwei, drei kurze Fragen mitgebracht.
Also ich bin schon mal beeindruckt wieder, dass man halt da auch so technisch so eintauchen kann. Und davon lebt ja auch unser Podcast, dass wir da auch mal irgendwie schauen, wie man das so Technik zum Anfassen macht und es halt auch wieder sich immer weiterentwickelt. Also, und dass es auch einen Markt immer gibt bei guten Ideen und was gut funktioniert, setzt sich ja aber kurz oder lang auch einfach durch. Also, und wenn man halt sieht, dass da Potenzial da ist, dann bin ich halt auch mal gespannt, wenn man auch mal so eine einzelne Anlage mal durchbricht oder so, was es wirklich bringt. Und da kann ja jeder sich jetzt auch zum Beispiel an den Ruven mal wenden und mal sagen, hier jetzt Kanada, gerne auch mal so eine Anlage mal präsentieren und sagen, so kann man es bauen und sowas alles. Aber es gibt auch in Berlin genug Anwendungsbeispiele, die wirklich gut funktionieren. Und da ist es dann auch wirklich mal wichtig, sich auszutauschen, wenn die Anlage schon 10 Jahre funktioniert und wie betreibt man die wirklich. Das hast du schon recht, Daniel, dass das alles nachher in einer weiteren Betrachtungsweise alles wichtig ist. Also wie ist jetzt wirklich die Langlebigkeit? Ist dann da irgendwie auch der Wirkungsgrad? Verringert der sich? Muss ich dann oft reinigen? Das sind ja alles so Sachen, die sind bei so einer neuen Technologie immer so mit Zweifel zu sehen, ist das wirklich alles so gut oder funktioniert es? Aber muss man sagen, da gibt es jetzt schon auch Erfahrung von, ich frage jetzt ja mindestens 10 Jahre, aber das ist jetzt schon, die Idee ist doch noch ein bisschen älter, aber das ist halt wirklich mal weiter flächend so eingebaut. Ich möchte aber auch nicht verheimlichen, dass es auch Probleme schon gab. Also, dass es dann auch Verstopfungen oder dass die Wärmetauscher dann vielleicht auch nicht fachgerecht eingebunden wurden oder nicht jede zum Anfang gute Idee sich dann in der Praxis auch irgendwie als wirklich gut erwiesen hat. Das sind alles so die Sachen. Da muss man aber sagen, das ist dann wieder gut, wenn wir auf eine 10 Jahre Geschichte sozusagen zurückblicken. Dann sind auch Kinderkrankheiten da eigentlich mehr oder weniger schon ausgemerzt. Also da ist dann durchaus jetzt, was man einbaut, hat auch teilweise Hand und Fuß. Genau. Und das ist halt eine schöne Technologie, die als Alternative zur Verfügung steht. Und wir haben halt hier, glaube ich, wieder hoffentlich halt so ein bisschen gezeigt, dass das Thema auch interessant sein kann. Jetzt du, Daniel.
Alles klar, danke, Sascha, für die gute Zusammenfassung. Also Rufen, ich war ganz beeindruckt von deinen Faustformeln, die du uns mitgegeben hast. Hast du noch weitere solche schöne Faustformeln?
Das ist eine gute Frage. Also die wichtigste, die haben wir jetzt schon ein paar Mal durchgekaut, aber die ist die eingängigste, würde ich sagen, pro Liter pro Sekunde 10 Kilowatt Wärmeleistung, die ich entziehen kann. Die andere ist eben 5000 Einwohner erzeugen ungefähr 10 Liter pro Sekunde Trockenwetterabfluss. Ansonsten, wenn man mit Wärme Kosten rechnet, dann hilft es, wenn man sich als Orientierung anschaut, dass Wärme, was weiß ich, 10 bis 15 Cent die Kilowattstunde kostet. Und wenn ich meinen Stromkosten, die ich habe, durch 4 teile, dann habe ich die Wärmekosten, die ich im Betrieb erreiche. Ungefähr. Das kann auch mal durch 5 sein. Vorhin habe ich ein Beispiel mit einem COP von 5 gemacht. Aber also Wärmepumpe. Den Satz kann man direkt wieder vergessen, aber grundsätzlich, wenn ich meine Stromkosten, die ich als potenzieller Anlagenbetreiber bekomme, durch 4 teile, dann habe ich die Wärmebetriebskosten, die ich sozusagen habe. Also im Prinzip meine Investitionskosten, die ich dann noch ein bisschen umlege, on top gerechnet, sind das meine Betriebskosten. Also wenn ich weiß, 20 Cent kostet mich der Strom als kommerzieller Anbieter, dann weiß ich, dass ich theoretisch für 5 Cent die Kilowattstunde Wärme bereitstellen kann im Betrieb. Und dann muss ich sozusagen nur noch wälzen. Betriebskosten,
Also, warte mal.
Investitionskosten.
Jeder, der jetzt zuhört, konnte auf Pause drücken und nochmal zurückspulen. Ansonsten gehen wir beim nächsten Podcast nochmal genau auf diese Frage ein. Ich merke mir die, also ich habe es nicht verstanden. Welche K.O.-Kriterien oder nenne mir drei K.O.-Kriterien für die Nutzung von der Wärme aus Abwasser?
Normalerweise würde ich sagen, immer weniger als 10 Liter pro Sekunde ist unwirtschaftlich. Das, sage ich mal, ist ein weiches K.O.-Kriterium, wenn es 9 Liter pro Sekunde sind und alles andere passt. Okay, aber per se, wenn man 10 Liter sieht, ist schon weniger als 10 Liter sieht, ist schon mal ein Schlucken trockenes. Kleiner als 400 Millimeter im Durchmesser in einer Freispiegelleitung ist ein Ausschlusskriterium. Zwischen 400 und 800 Millimeter ist es technisch möglich. Haben wir auch in Berlin beispielsweise eine Anlage. Aber mit eigenen Problemen kommen oder Herausforderungen, im Regelfall auch unwirtschaftlich, beziehungsweise eher ein Ausschlusskriterium. Das heißt, ab DN800 macht Spaß, unter DN800 schwierig, unter DN400 technisch unmöglich. Unter 50 Kilowatt Wärmeleistung lohnt sich die Projektierung im Normalfall nicht. Also 50 Kilowatt Wärmeleistung, ungefähr 10 Wohneinheiten oder Einfamilienhäuser drunter. Im Regelfall nicht. Ich hatte vorhin Auge angesprochen, wir haben Anlagen, die weniger Leistung haben. Wenn man auf Knien gebettelt wird, ob man nicht doch irgendwie eine Lösung kreiert bekommt oder alle Rahmenbedingungen gut sind oder alle Bock haben in einem Projekt, was man auch nicht vergessen darf, dann macht sowas Spaß und geht man auch mal die extra Meile. Dann kann da mitunter was möglich werden. Wirtschaftlichkeit ist ja auch immer eine ich sag mal, wie gesagt, keine fixe Grenze, kann man sich anschauen, aber unter 50 Kilowatt auch da eher ein trockenes Schlucken zumindest. Geht, aber Chancen stehen gering, dass es wirtschaftlich ist.
Okay, wir sind ja im Part der kurzen Antworten. Danke. pass
Entschuldigung.
auf, alles gut, alles gut. Welche Wärmequelle findest du neben Abwasser im gesamten kommunalen Bereich am spannendsten?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich würde sagen, Erdsondenbohrungen. Also Erdwärme.
Erdsonden, Erdwärme. Geothermie. Okay,
Das
jetzt
hatten wir
guck
ja
mal.
schon. Das
Genau, das
reicht ja
hatten wir
als
schon.
kurze Antwort. Achso, muss ich was Neues? Was
Nee,
Neues?
nee, nee,
Nein,
nee,
nein,
nee,
nein,
nee,
nein,
nee,
nein,
nee,
nee.
nee.
Frag
Kann mich
mich
was
mal.
drunter vorstellen.
Pass auf. Wenn du jetzt Energiemanager wärst, ja, von einem Abwasserbetreiber, welche drei Prioritäten hättest du?
Ich wäre nur Energiemanager, also ich dürfte erstmal von Energie denken. Ich müsste nicht, also ich würde mich natürlich meinem Abwasserbetreiber verpflichtet fühlen, aber ich dürfte erstmal nur Energie angehen. Eine Musternutzungsvereinbarung wäre meine Brio, also dass ich quasi mit potenziellen Energieversorgern, die in den Kanal wollen, direkt ein Vertragswerk als Muster habe. Baden-Württemberg hat sowas, Berlin hat sowas, gibt viele Städte und Kommunen, die es eben noch nicht haben. Eine Wärmepotenzialkarte wäre was, was ich angehen würde. Die muss auch, also die muss nicht elaboriert sein. Berlin hat da viel Aufwand reingesteckt. Da reicht schon mit einem dicken Edding, die Kanäle nachzuziehen, wo man weiß, die sind groß und da ist viel Wasser drin. Punkt 3. Bock haben, glaube ich. Also es macht Spaß mit Kanalnetzbetreibern, die Lust drauf haben, was Neues anzupacken, was glücklicherweise sehr viele sind. Und wenn die Abwasser Betriebe sich als Partner begreifen, als was wir sie im Übrigen auch begreifen und als was jeder Projektbeteiligte ja begreifen muss, weil man Infrastruktur im Prinzip teilt, also der Abwasserkanal zur Verfügung gestellt wird für Wärmeentzug, dann ist es wichtig, dass die Abwasserzweckverbände oder Kanalnetzbetreiber neuen Themen aufgeschlossen sind. Und wie gesagt, das sind immer mehr und es macht Spaß, dann zusammenzuarbeiten. Weil man was bewegt, wenn man motiviert bei der Sache ist.
Das ist klar. Hast du noch irgendeine Anekdote, die du uns mitteilen möchtest?
Ich würde ja vorhin, hatten wir es ja schon mal drüber gehabt, ich habe auf mehreren Messungen mitgearbeitet oder die Messsonden eingebaut und die Anekdote, auf was ich immer achten würde, ist, bevor ich ins Abwasser greife, zu checken, ob mein Handschuh lang genug ist. Weil ansonsten fließt dann oben rein in den
Dazu ein
Handschuh.
guter, aber Herr Rufen, kleine Anekdote dazu nochmal, da ist auch Seife drin.
Die habe ich in dem Moment nicht gesehen, die Seife.
Alles klar, alles klar. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Rufen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer?
Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Wir waren jetzt fast 1,5 Stunden. Es hat mir Spaß gemacht zu reden und euch zuzuhören. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich habe noch ganz, ganz viel, was man mal so erzählen kann, wenn Interesse besteht. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auf jeden Fall, es gibt einen zweiten Teil. Sascha, welche letzten Worte hast du?
Ich habe noch ganz interessante letzte Worte. Wer jetzt immer noch nicht weiß, was ein COP ist, ja, das ist eine Leistungskennzahl, Coefficients of Performance, die angibt, welchen Wert letztendlich das Verhältnis von abgegebener Nutzwärme zu aufgenommenem Anlagenbetrieb in etwa so zu sehen ist. Also das nochmal als kleinen Abschluss und dann danke dir, Daniel, und du darfst jetzt die abschließenden Worte sagen.
Panterei. Alles fließt. Ohne das Wasser fließt bergab. Ja?
Danke.
Also bis dahin. Ciao.